Grundsätzlich ja. Immer. Gerne. Wie können wir helfen? Einen neuen Stürmer, Skisprung-Ski, einen Schlägervertrag. Genauer geht's nicht. Stärken, Nationalität, Geschlecht. Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev. Fred, bitte, sag an! Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten. Okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle, alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus? Can you find somebody to love?
Are you ready?
Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort.
Big Show 668. Im Hintergrund hört man es vielleicht ein kleines bisschen. Die fantastische Marta Kostyuk versucht sich gerade an der nicht minder fantastischen Daria Saville auf Court 14. Und als privilegierter Journalist darf man hier oben stehen und darf sich das anschauen. Auch die Plätze 15, 16, 17 und vor allem den 18er, wo Daria Kasatkina gerade spielt. Ja, Big Show aus Wimbledon. Zum Großteil hier auch aufgenommen. Ein bisschen kürzer als gewohnt, aber hoffentlich würzig genug. Beginnen mit zwei Fußballteilen, die wir hier live getaped haben. Klaus Bellstedt vom Spiegel und Jan Platte, der hier endlich mal wieder auch Tennis kommentiert. Zur deutschen Mannschaft, aber auch zu den anderen Spielen, zu den Viertelfinalspielen, die jetzt anstehen. Danach Motorsport, Eddy Milke auf dem Weg zum Sachsenring, wo ja die MotoGP Halt machen wird an diesem Wochenende, gemeinsam mit Stefan de Voice Heinrich. Das Formel-1-Segment heute solo mit de Voice, gefolgt von Johannes Knut. Mit Johannes kann man bekannterweise über alles sprechen, aber heute ist es die Leichtathletik. Johannes war in Braunschweig bei den deutschen Meisterschaften. Wir plaudern aber auch ein kleines bisschen über das, was sich in Eugene getan hat, bei den US Trials. Gut, eins weiter. Wir bleiben bei der SZ. Corbinian Eisenberger war bei der Tour de France, lustigerweise in Italien, und hat einiges zu berichten. Ja, und danach schauen wir noch in die NBA mit dem NBA-Chefkoch, mit Seb Dumitru, weil zum einen Free Agency, zum anderen die NBA, der NBA-Draft, da bin ich mir nicht ganz sicher, nie ganz sicher. Die Super Bowl, der Super Bowl, die Draft, der Draft. Ich würde der Draft und die Super Bowl sagen, aber wer bin ich schon? Anyway, und dann geht's mit zwei Tennisteilen noch raus. Zunächst ein Solo für Benjamin Ebrahim Zadeh, ist hier auch als Experte für Prime, hat bis vor kurzem als Coach von Dominic Thiem gearbeitet, ist jetzt im Team von Stan Wawrinka. Und ganz hinten raus dann der größere Tennisteil, zumindest in einer größeren Runde, mit one of our favorites, mit dem Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, mit Hannes Herrmann von Sky hier für Prime und nochmal Klaus Bellstedt. Das alles in der Big Show 668. Big Show 668, Wimbledon, ich stehe hier zu meiner Linken. Erstmals, dass ich ihn live sehe, ich freue mich sehr. Jan Platte von, darf ich sagen, hauptsächlich DAZN, aber auch ein kleines bisschen Magenta Sport oder nicht, Telekom ist es ja, oder? Wie ist es eigentlich richtig? Zweiteres. Ist es Telekom oder ist es Magenta Sport? Ich komme immer durcheinander.
Ich glaube, du kannst beides sagen. Freut mich übrigens auch, dass wir uns sehen.
Endlich.
Das erste Mal von Angesicht zu Angesicht. Es heißt auf jeden Fall bei Magenta. Oder bei auf, Magenta. Ich bin schon wieder,
es
oh Gott.
Wurscht. Es ist wurscht. Beim Spiegel arbeitet Klaus Bellstedt. Klaus, guten Morgen, schönen Nachmittag.
Ja, schönen Morgen. Ne?
Grüße so, euch. Und Klaus, du bist der Anführer der Free-Fülle-Armee, möchte ich sagen. Ja. Du forderst Niklas Füllkrug in der deutschen Fußballnationalmannschaft von Beginn an. Erkläre dich bitte.
Also Jan, nochmal kurz für dich. Als Bremer muss ich natürlich das jetzt so sagen. Nein, also ich bin deshalb ein großer Verfechter für ihn in der Startelf, weil ich glaube, dass vielleicht sogar insbesondere gegen die Spanier sein Typ mehr denn je gefragt ist mit Spielintelligenz, mit Wucht, aber auch, und das, liebe Freunde, finde ich fast am wichtigsten, die Ausstrahlung und Aura, die der hat, auch schon alleine im Kabinengang, ist, glaube ich, für die eigene Mannschaft richtig, richtig gut, aber vielleicht auch ein bisschen als Einschüchterung für die Spanier. Vielleicht ist es auch totaler Quatsch, aber ich bilde mir ein, dass Füllkrug, den ich ein bisschen kenne, eine Aura mittlerweile um sich herum gebaut hat und so nochmal gewachsen ist, auch vielleicht in diesem Turnier. Und ich glaube, wir wissen alle gar nicht, oder vielleicht Jan, vielleicht weißt du es, was er für eine Rolle in der Nationalmannschaft mittlerweile hat. Ich glaube, dass der richtig weit oben ist, auch so in der Hierarchie, wenn Nagelsmann vielleicht davon gar nichts wissen will, von Hierarchie und Top-Down oder so. Aber ich glaube, dass Füllkrug ein extrem wichtiger Spieler ist für diese Mannschaft, die ich cool finde. Wir haben heute Morgen schon im Tennisteil drüber gesprochen. Ja, und deshalb glaube ich einfach, Füllkrug tut der Mannschaft gut, aber was weiß ich schon. Havertz tut der Mannschaft auch gut, wie wir sehen im Moment, und sie steht im Viertelfinale. Und ja, aber trotzdem, ich glaube nochmal, breche nochmal eine Lanze für Fülle.
Jan,
verstehe ich gut. Verstehe ich total gut. Das kleine Problem an der Geschichte ist, dass er eben als Einwechselspieler so wahnsinnig viel Gutes tut, auch für dieses Team. Und jemand ist, der kurz am Ohr dreht oder auch an beiden, und dann ist er da und macht die Tore. Das war ja nun einer der wenigen Lichtblicke auch schon bei der Weltmeisterschaft der letzten. Also der Kerl war ja unsere positive Geschichte, was unter anderem mit sehr natürlich damit zu tun hatte, was er auf dem Platz gemacht hat, auch gegen die Spanier, wenn ich mich richtig erinnere. Und aber auch eine Sache, die aus dieser wundervollen Doku hängen geblieben ist, seine Worte, die er noch an die Mannschaft gerichtet hat, als absoluter Neuling, mehr oder weniger schon intuitiv eine Rolle ausgefüllt, die ihm, glaube ich, sehr zu eigen ist. Er übernimmt gern Verantwortung. Und Klaus, ich bin so sehr bei dir in ganz vielerlei Hinsicht. Es sind halt Nagelsmanns Überlegungen zusammen mit dem Trainerteam, würde ich sagen, was passt am besten. Du hast eine super Option vor der Bank. Aber ihn zu bringen, um Aymeric Laporte und Robin Lenormand zu beschäftigen, zu verunsichern, ist wahrscheinlich irgendwie zu krass formuliert, aber eine Aufgabe zu geben von Anfang an, und zwar auch in direkten Duellen, das wäre natürlich mehr er als Kai Havertz, der sie auch gerne eher mal rauszieht. Also die Fantasie habe ich auch total, dass das gut funktionieren könnte. Total.
Ist es von der Theorie her, meine Theorie, dadurch, dass Niklas Füllkrug so spät in die Nationalmannschaft gekommen ist, vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass er als Typ jetzt, dass er das umso mehr zu schätzen weiß. Ja, dass er wirklich jetzt hier nochmal diese Chance bekommen hat, sehr, sehr spät. Dann auch gut aufgenommen, wir haben letzte Woche mit Thomas Wagner geredet oder vor zwei Wochen, der ein bisschen erzählt hat aus dem Camp, und da war die Frage, ja, mit wem würdest du am liebsten Bier trinken? Er hat sofort gesagt, mit Füllkrug. Ja, Füllkrug ist der Typ, mit dem man Bier trinken geht. Das ist vielleicht auch eine Geschichte, der Spätstarter, der ist umso mehr zu schätzen.
Ja, absolut. Also ich glaube manchmal, dass er gar nicht selber weiß, er weiß es und realisiert es, was er gerade alles Tolles erlebt auf dem letzten Drittel vielleicht seiner Karriere. Ich habe mich lange mit Clemens Fritz unterhalten, als der Wechsel schon feststand zum BVB, also eine Weile her. Und Fritz hat mir nochmal gesagt, was das intern für ein Typ ist, wie er auch vielleicht ein bisschen bei Werder, natürlich ist ein ganz anderer Anspruch, ein ganz anderes Team, aber dass er vielleicht ein bisschen zu viel Macht dort auch hatte. Mhm. Das zeigt aber natürlich nochmal, was er für ein Typ ist, und dass er immer, der hatte schlechte Laune, wenn die Bälle nicht richtig aufgepumpt waren, hat Clemens Fritz mir jetzt. Und darunter hat die Mannschaft ein bisschen gelitten. Mhm, so, das finde ich ein total guter Insight. So, und jetzt kann man sich das mal vorstellen, dann kam der Wechsel in Bremen, dachte alle, uiuiui, Dortmund, kann er das? Geht er mit ins Champions League Finale mit denen, erzielt unglaublich wichtige Tore in der Bundesliga, aber auch international. Dann hat er ja schon in der Nationalmannschaft, schießt der Tore. Ich weiß gar nicht, wie viel. Was hat der für eine überragende Bilanz jetzt im Verhältnis zu den Einsätzen? Und jetzt spielt er hier die EM im eigenen Land und ist da schon jetzt so ein Publikumsliebling und so. Also die Story ist genial, und davon profitiert er auch nochmal als Fußballer selbst. Also ich glaube, er fühlt sich wie in so einem Dornröschenschlaf, aber it's real, Freunde, it's real.
Wobei, ich finde, da lässt er auch keinen Zweifel irgendwie dran, dass er da hingehört. Ja. Ich finde, das merkt man ihm schon an, ne? Also, das ist so ein bisschen die Payback-Zeit für die ganzen schwierigen Jahre mit Verletzungen in Hannover und.
Zweiter Liga mit Werder und so, wo du dachtest, so, das war ja fast tragisch. Und aber sorry, erzähl weiter.
Ne, ach. War schon fertig. Also und er gehört dahin, und ich finde, das strahlt er auch aus, und das ist ja auch wichtig, dass da keiner ist, der irgendwie denkt, wow, das ist toll, dass ich das jetzt alles noch habe. Also das gibt's natürlich wahrscheinlich, dieses Gefühl, aber ich bin hier, weil ich gut genug bin, auch allen zu helfen. Diese Ausstrahlung, finde ich, bringt er auch jedes Mal mit. Und ganz gleich, wer seine Gegenspieler sind. Und er hatte schwierige Geschichten auch in der Champions League. Erstes Mal Champions League gespielt, du hast gesagt, Klaus, gleich eine gute Rolle gespielt. Auch Spiele dabei gehabt, wo er sich weniger durchsetzen konnte. Aber das gehört ja immer dazu, in einem Mittelstürmerleben, dass du auch solche Spiele, solche Momente, solche Phasen auszuhalten hast. Und ich finde auch, das Wichtigste ist seine Reaktion. Beispielsweise dieses fantastische Tor mit dem ersten Kontakt mit links im Halbfinal-Hinspiel gegen PSG, gegen Donnarumma, meine ich, ein sensationell gutes Tor, was eben auch zeigt, dem Kerl geht's gut. Und was ich zumindest aus Dortmund weiß, ist, dass er ja auch relativ schnell davon überzeugt war, und ich würde sagen, wahrscheinlich schon auf dem Weg von Bremen nach Dortmund, dass er da in die erste Mannschaft gehört. Er hat es ja auch. Also er bringt dieses
Selbstverständnis mit.
Das, genau, manchmal vielleicht ja auch sehr groß ist, aber was ja im Zweifelsfall dann deutlich besser ist, als wenn jemand da wäre, der so ein bisschen rätselt und mal guckt, ob er es schafft. Nö, das gibt's bei ihm nicht.
Ich sage übrigens, wenn es denn stimmt, dass Stuttgart anbieten würde, wir tauschen Guirassy gegen Füllkrug und ich bin Stuttgart, mache ich das sofort. Denke ich nicht mal drüber nach, weil bei Guirassy ist in diesem Jahr so viel gut gelaufen, hat viele Elfmeter geschossen, die wird er im nächsten Jahr, also okay, das war's. Nächstes Thema in der deutschen Mannschaft, der wir jetzt schon drinnen sind, Jan, Musiala. Gegen die schwachen Schotten hat es gut begonnen, aber jetzt hat Julian Nagelsmann im letzten Spiel Leroy Sané gebracht, der nicht in Form ist, wie ich finde. Aber wie siehst du die Gemengelage da? Florian Wirtz, ist das, zweifelt der jetzt? Wirkt das von außen ein bisschen so, als ob er Zweifel hätte? Da wie ordnest du diese Situation ein?
Ich habe die Nachbetrachtung irgendwie nach diesem Spiel in Dortmund ehrlicherweise gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich dann auch eher gedanklich in den Tennissport
umgeswitcht
bin. Und mit Recht. Gut, das aus deinem Mund zu hören, aus eurem Mund zu hören. Ich glaube, es gibt auch da, und dann sind wir vielleicht wieder bei den Zweifeln, oder wir sind es auf jeden Fall wieder, kein Grund zu zweifeln, auch für einen Florian Wirtz nicht. Ich bleib dabei, wir können natürlich jede Entscheidung von Julian Nagelsmann und Trainerteam so ein bisschen hinterfragen. Nee, hinterher ist man immer schlauer. Fandet ihr nicht auch ganz interessant, dass ganz, ganz viele Leute gesagt haben, nach dem Spiel in Dortmund, Kai Havertz war richtig gut. Ganz viele Experten haben das vor allen Dingen gesagt. Und Leroy Sané war mit sich ganz zufrieden. Und es gab auch Leute, die ihn öffentlich gelobt haben für diesen Auftritt. Und er hat selber ja gesagt, es war wichtig, mal 90 Minuten durchzuspielen. Sie sehen ihn jeden Tag. Sie wissen, glaube ich, ziemlich das genau, was sie machen und was sie versuchen. Und aber die Möglichkeit zu haben, und ich glaube, ich gehöre natürlich genau wie euch auch zu den Leuten, die sagen, ah, schade, dass Leroy Sané ihnen noch ein bisschen mehr gelingt. Und Musiala und Wirtz gefällt mir gerade besser auf den Außenpositionen und überall, wo sie dann auch rumturnen, im Verbund dann mit Ilkay Gündogan, der die übrigens also ganz häufig hervorragend absichert und da toll aufpasst. Es war jetzt auch nicht für mich das Spiel des Leroy Sané, wo ich sage, der sollte jetzt unbedingt gegen die Spanier wieder beginnen, aber du, lass uns überraschen, wie es dann aussehen wird. Ich habe die Spanier gegen Georgien gesehen und das war natürlich Angriff gegen Abwehr. Es war das, was alle erwartet haben, aber es gab kleine Momente, finde ich auch, wo man gesehen hat, Deutschland mit der Qualität, die das Team mitbringt, hat natürlich Chancen, auch wenn es schwer wird. Aber ich freue mich wahnsinnig doll auf diesen Freitag und dieses Spiel dann irgendwie zu sehen.
Du wirst kommentieren müssen, du kannst ja gar nicht an.
Tennis, genau. Achso, das stimmt, ja, das kann sein.
Das ist das frühe Spiel. Das ist das frühe Spiel. Entschuldige.
Stimmt, du hast recht. Nee, wobei, vielleicht gibt es eine Lücke und dann höre ich Wolfi und Co. natürlich gerne zu. Ich glaube, das wird ein großartiges Spiel, denn die Spanier wissen auch, es wird die größte Herausforderung für sie. Mit all der Qualität, mit all diesen Talenten, die da sind im deutschen Team. Und ja, das ist jetzt auch Zeit nach diesen Gruppengegnern, die irgendwie ganz cool waren. Und du hast es anklingen lassen, Jens, der Auftakt hätte besser nicht sein können, weil die Schotten erstaunlicherweise keine Schotten waren, die dann da in München aufgetaucht sind. Zumindest nicht, was die Zweikampfführung angeht. Und einmal waren sie deutlich drüber bei der roten Karte, aber der Rest war ja irgendwie wirklich eher sehr zurückhaltend. Und die anderen Gegner waren auch okay. Die Schweiz macht das toll. Und gab es eine kleine Steigerung mit den Dänen, die ich aber auch live gegen die Serben gesehen habe, beziehungsweise kommentiert habe. Und das war kein Fußball. Und du hast gemerkt, hey, das ist ein Gegner, den sollte Deutschland eigentlich auch in diesem Turnier zu Hause gewuppt bekommen. Und so war es dann ja letztendlich mit den kleinen Geschichten drumherum und ein bisschen VAR-Hilfe und dann auch der Fall. Und jetzt ist es einfach nur was zum drauf freuen und es werden direkte Duelle den Unterschied machen. Aber nochmal, Emerick Laporte spielt in Saudi-Arabien, weiß man auch mal nicht so genau, was da passiert. Lenormand spielt sein erstes großes Turnier. Den merkst du auch manchmal noch an, dass der sich da so ein bisschen zurechtruckelt.
Und der Tormann gefällt mir gar nicht.
Unai Simon ist auf der Linie wirklich sensationell gut, aber der, also wenn du wenn du weißt, dass der im Tor steht, läufst du ihn 90 Minuten an. Denn ein Ding mit dem Fuß hat er in jedem Spiel. Und da gibt es noch andere Sachen. Aber ja.
Haben die Spanier, du hast viel Spanien kommentiert, Primera Division, du hast Champions League kommentiert, haben die Spanier, und jetzt eben auch gegen Georgien sagst du, haben die einen Plan B mittlerweile? Oder ist es wirklich jetzt in dem Fall Nico Williams und Lamine Yamal, der bitte endlich, ich bin Spanien-Fan, muss ich sagen, der endlich bitte mal ein Tor schießen sollte, Yamal, weil er ist natürlich überragend zum Zuschauen, aber der muss einen machen, gegen Georgien auch, wie viele Chancen der gehabt hat. Haben die auch einen Plan durch die Mitte? Und zwar wirklich durch die Mitte mit Rodri, oder sind es wirklich nur die beiden Jungs?
Du hast dir die Antwort selber gegeben. Es ist Plan A, B, C ist Rodri, würde ich sagen. Und der entscheidet, wo es lang geht, ob über den Flügel oder eben durchs Zentrum. Und das ist ja irgendwie nochmal das Coole, finde ich, auch an diesen Spaniern, die sich, und ich weiß, vielleicht kriege ich von dir ganz leicht eine gehauen. Die sich eben den Luxus geleistet haben in den letzten zwei Turnieren. Und ich weiß, ich begehe Majestätsbeleidigung, aber Sergio Busquets mit durchzuziehen. Das ist eben dieses treue Bekenntnis von Luis Enrique gewesen. Und ich habe dem 10, 12 Jahre auch so wahnsinnig gerne zugeguckt. Und der war auch selbst in Katar noch ein guter Fußballer, ist ja keine Frage. Aber die Typen um ihn rum, und das, finde ich, ist der große Unterschied jetzt bei diesem Turnier, die mussten halt immer denken, okay, Busi, kriegst du das noch hin oder muss ich dir helfen? Und diesen Gedanken gibt's nicht mehr, weil Rodri, der jede Minute gespielt hat in Katar, aber an der Seite in der Innenverteidigung von Aymeric Laporte, jede Minute Innenverteidiger gespielt bei der letzten WM, jetzt da ist, und der ist derjenige, der die Arme ausbreitet, selbst gegen Georgien beim Stand von 0-1 und sagt, Jungs, einmal ganz kurz wieder ruhig, guckt zu mir und ich sag euch, wo wir langlaufen. Und der Typ ist einfach, fragt alle, weißt du, schätzt Sandros Meinung auch immer sehr, Jens, und Sandro sagt seit Jahren, das ist der beste Sechser, den du hast auf der Welt. Und er bestätigt dieses Niveau ja nicht nur, er packt ja auch ein bisschen was drauf und jeder kann sagen, nur Georgien, aber sie schießen 15 Mal, nichts passiert und dann macht Rodri das Ding und es steht 1-1 und von da an läuft es und es kommt einem nicht mehr spanisch vor.
Lass uns eine ganz, ganz kurze Pause machen und dann ganz, ganz kurz noch über die anderen drei Partien plaudern.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Genau, wenn
so.
Ich schau mal ein bisschen aus.
Big Shot 668, Herrschaften, immer noch mit Jan Plater und Klaus Besch, ist eine große Freude. Ja, und wir sind hier in Großbritannien. Ich habe das letzte Spiel der Engländer gesehen. Gary Neville hat gesagt, we were awful in this match as well, hat er gesagt, nach dem 2-1 gegen die Slowakei. Aber Klaus, das ist halt eine Mannschaft, wo du dir denkst, es kann ja nicht sein mit dieser Qualität. Und da nehme ich mal Jordan Pickford aus, weil wer so angezogen ist, das ist eine Katastrophe im Tor. Das ist fast so schlimm wie die Frisur von Marcel Sabitzer, die wir vielleicht später noch thematisieren werden.
Haben wir schon.
Ja, ein Tennisteil dann bitte. Die Engländer jetzt gegen die Schweiz. In meinem Tippspiel werde ich auf die Schweiz tippen, Klaus. Mit Recht?
Ja, natürlich mit Recht. Also es war eines der schrecklichsten Fußballspiele, was ich jemals live gesehen habe in Köln, England gegen Slowenien.
Und ach, du warst im Stadion?
Ich war im Stadion, privat, muss ich dazu sagen. Es gab natürlich auch schon ein, zwei Bier davor, weil ich mit vier Engländern unterwegs war. Aber es war bis dahin, das war ein wunderbarer Tag in Köln. Die Sonne schien, die Pubs waren voll, es wurde gesungen, es wurde Kölsch getrunken. Dann betrat man das Rhein-Energie-Stadion. Ich glaube, es waren 60.000 Engländer. Es waren, glaube ich, noch nie so viele Engländer bei einem Auswärtsspiel auf dem Festland, so ungefähr zumindest. Und das Stadion war weiß und es war alles angerichtet und es war grausam. Und Leute, ich komme aus Bremen. Ich weiß wirklich auch, was es heißt, zu leiden und zweite Liga und alles mitgemacht und so weiter. Arnautovic früher im Sturm und so. Aber das war echt so, dass ich dachte, ey, das kann nicht sein. Auch Bellingham, ja, das Tor war jetzt wirklich richtig.
Das Tor war ein Foul
richtig,
aus meiner Sicht.
Richtig.
Ganz ehrlich, war das Tor ein Foul aus meiner Sicht. Wie Bellingham da reingeht, wenn er das an der Mittellinie macht, kriegt er einen Foul abgepfiffen. Aber
Als Fußballromantiker muss ich sagen, es war unfassbar schön anzusehen und auch nicht einfach, das Ding so zu machen. In Köln das
Moment,
Spiel...
Moment, von welchem Spiel sprechen wir? Nicht vom Fallrückzieher, sondern vom Kopfball.
Vom Fallrückzieher.
Der Fallrückzieher oder nicht, ich meine den Kopfball. Weil du gesagt hast, Slowenien.
Nein, das war ja. Nein, aber jetzt das letzte Spiel in Köln.
Okay, das letzte.
Es war ein Herumgeschiebe. Es war auch Bellingham, der sich...
also wie, als hätten sie alle irgendwie irgendwas vorher genommen und es wurde ihnen irgendwie der Stecker gezogen von Neville. Ich weiß es nicht.
Vor dem Spiel oder vor dem Turnier?
Wahrscheinlich beides. Also ja, genau. Ich habe das irgendwie auch. Ich sehe Neville auch so an der Seitenlinie und so. Das ist alles echt.
Southgate
so.
Siehst du an der Seitenlinie.
Ja, haben wir. Ja. Southgate. Aber Southgate ist auch so. Das ist nichts. Das ist nichts. Und ich bin traurig über meinen Engländer. Ich muss ja sagen, ich bin irgendwie auch Fan von der.
Ich weiß nicht, ob ich ein Trikot gesehen, ne?
Ja, aber es war irgendwie, es war zum Einschlafen. Es hat null Inspiration, null Kreativität, auch keine Zweikampfhärte, wo man dann wenigstens mal weiß, okay, dann überzeugen sie so. Gut, mussten sie jetzt auch gar nicht so sehr in Köln, aber ich bin wirklich tief enttäuscht und aber das war ich vor dem letzten Spiel auch und dachte mir, jetzt gehen sie raus und dann gewinnen sie es. Ugly winning, oder wie? Also irgendwie so. Vielleicht geht's auch noch weiter. Vielleicht kommen die ins Finale. Und wie, ich stehe hier wieder.
Welcher Name steht hinten auf deinem England-Trikot?
Shearer.
Shearer. Sehr schön.
This is a major announcement.
Okay, major, major. Is on her way to room 2. Ja, Pavel Krajicova werden wir auslassen an dieser Stelle. Was ist los mit Jude Bellingham? Wenn jemand Real Madrid das ganze Frühjahr kommentiert hat, der hat natürlich einen Start hingelegt, von dem niemand zu träumen wagte. Und im Frühjahr ist er abgetaucht, war er müde, Jan? Gibt es irgendwelche Theorien?
Ach, es gab eine rote Karte, es gab, glaube ich, ein paar Verletzungen, dann irgendwie auch. Valencia ist ja, glaube ich, vom Platz geflogen, weißt du, wegen der Meckerei, wegen des reingepfiffenen Tores da im Mestalla. Ach, ich glaube, dieses Niveau war ja so unfassbar, Jens, zu Beginn der Saison, dass es nur natürlich war, das nicht halten zu können. Ich glaube, wie gesagt, ein paar körperliche Geschichten, aber er macht ja weiterhin das, was er jetzt bei Real Madrid die ganze Zeit gemacht hat. Und auch wenn er in der Rückrunde nicht so gut war, wer hat auch im Klassiko, im zweiten Klassiko das Tor in der Nachspielzeit gemacht? Okay, sorry, das wäre schon wer. Und jetzt eben dieses Ding, das eben auch bis hier nach natürlich Wimbledon wirkt. Emma Raducanu hat gesagt, wie sehr sie das inspiriert hat und wie wichtig es ist, sich, auch wenn man sich durchquält, eben ein gutes Ende zu machen. Beim Tennis würde man sagen, wichtig ist, du machst den letzten Punkt. Und in diesem Fall macht gefühlt für die Engländer Jude Bellingham immer den letzten Punkt, auch wenn Harry Kane da noch was draufzusetzen hatte. Aber der Kerl ist der Wahnsinn. Aber grundsätzlich zu den Engländern, die ich jetzt auch ein paar Mal gesehen habe und das erste Spiel auch live kommentiert habe gegen die Serben, es war auch kein Vergnügen.
Das meinte ich mit dem Tor von Bellingham.
Ist für mich kein Foul. Das ist einfach nur die schöne Entschlossenheit irgendwie. Okay. Und das braucht es, finde ich, auch in so einem Moment. Und Owen Hargreaves hat aber bei uns, bei Magenta, dann eben ganz klar gesagt, wie enttäuscht er ist. Und ich glaube, die Enttäuschung von Owen hat sich immer noch mal von Spiel zu Spiel gesteigert. Und das will wirklich was heißen. Und jetzt bin ich bei dir. Ich setze auf die Schweiz.
Mhm. Ja, die wissen, was sie tun. Murat Yakin ist, glaube ich, mit gar nicht so einem guten Leumund ins Turnier reingegangen, aber alle Zweifel beseitigt gegen die Italiener. Super überlegen. Ja, so, dann gehen wir eins weiter noch ganz schnell. Die Niederlande spielen gegen die Türken. Die Türken haben mich, ja, ich meine, der Spielverlauf, wenn du nach 57 Sekunden dir selbst ein Tor schießt, so wie wir es gemacht haben, ganz schlimm. Aber ich sehe nicht, wie die Türken, Jan, gegen die Niederlande, die halt auch die Option haben, richtig gute Leute reinzubringen. Also für mich ist die Niederlande da ganz klarer Favorit.
Ich muss ehrlich gestehen, ich habe null Minuten gesehen von den beiden Viertelfinals. Ja, nö, die Niederlande habe ich auch kommentiert. Das sagst du, obwohl du weißt, wer bei den Niederlanden auf der Bank sitzt. Nein, ich gebe denen immer eine Chance, allein wegen Ronald Koemans Anwesenheit.
Das meine ich. Also du meinst,
Absolut. Den gebe ich eine Chance. Ich finde dieses Team und auch die ganze Stimmung. Ein paar Leute haben mir berichtet, weil ich es eben nicht vor Ort gesehen habe, auch wie toll das war, unter anderem in Dortmund und was für eine gute Stimmung das war. Bei all diesem großen Nationalstolz vielleicht auch manchmal eine etwas, was ja auch ganz, ganz viele Nationen an sich haben, einseitigen Betrachtungsweise, es muss großartig gewesen sein, mit den vielen türkischen Fans im Stadion zu sein. Und ja, ich finde, das Team ist ganz interessant. Ich sehe Montella gerne an der Seitenlinie. Also ich finde, irgendwie ist das so eine ganz, ganz coole Mischung. Vor allen Dingen mit den jungen Hoffnungsträgern und Ada an erster Stelle, aber auch der Kenan, der da über links kommen kann. Und dann sind die plötzlich doch mal draußen. Aber neulich wo lagen sie dann 0-3 hinten?
Gegen Portugal.
Danke. Und da war jemand im Stadion, den ich kenne, der hat gesagt, Dann wurde Arda Güler eingewechselt und 60.000 Leute sind komplett ausgerastet. Und wie geil ist das? Und derjenige, ich habe leider vergessen, wer es war, hat gesagt, überlegt mal, wir liegen 3-0 zurück mit Deutschland und dann befeuern wir uns.
Und Sahne kommt rein.
Da ist doch gar keiner mehr da. Da ist doch gar keiner mehr da. Und das finde ich irgendwie so schön, dass diese Begeisterung da auch, ja, da das zu spüren ist. Ich finde das Team ganz cool und die haben echt gute Leute, auch im Mittelfeld. Abwehr ist irgendwie so ein bisschen wackelig. Auch wenn dieser Mert ein Sensationstor schießt in Dortmund und das ganz gut gemacht hat. Aber Arthur, ich gebe dir eine Chance. Ganz, ganz sicher gegen die Niederlande, auch wenn die Niederlande favorisiert sind.
Das allerletzte Spiel, auch darüber, Klaus hat schon ein bisschen was vorweggenommen vom Fußball, vom Tennisteil, aber da kommt ganz am Ende, Klaus. Das letzte Spiel haben wir Frankreich gegen Portugal. Und ich habe das schon in einem Daily angesprochen, aber irgendwie ist das rausgeflogen, weil ich nicht mitgeschnitten habe. Aber was mich ein bisschen irritiert ist, wie schnell die deutschen Medien, nicht manche deutsche Medien, sagen wir mal so, dabei sind, Frankreich zu kritisieren. Glanzlos und da muss doch mehr rauskommen und überhaupt und man kann es nicht anschauen. Wenn man das Spiel gegen die Niederlande gesehen hat, Frankreich, ich weiß nicht, was sie mit diesen Chancen gemacht haben, warum sie nicht reingeschossen haben. Natürlich haben sie noch kein eigenes Tor geschossen, aber die Chancen sind da, die sind in der Verteidigung unfassbar gut. Magnin ist ein richtig guter Tormann. Also für mich ist Frankreich nach wie vor Favorit.
Ja. Und alleine N'Golo Kanté weiterhin beim Fußballspielen zugucken zu können, ist einfach auch großartig. Genau, und der eine macht so, dem ist es egal, wo er spielt, und der andere macht so, der wird dann vielleicht ein bisschen gemütlich und laid back, aber du, wir kennen ja Kylian Mbappé jetzt auch ein bisschen aus dem Vereinsfußball und von der Nationalmannschaft, also von der Glotze zumindest. Und wenn es den dann halt wirklich mal interessiert, oder es nochmal die besondere Situation ist, dann schießt er ja auch gerne mal 3 Tore in einem Spiel, was ich dann auch gerne WM-Finale nennen kann. Und ja, leider muss ich dir wieder zustimmen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du eine andere Meinung, Klaus, aber ich sag auch.
Die Portugiesen, das war übrigens das zweitschlimmste Spiel, glaube ich. Portugal, das war ganz, ganz mühsam mit Verlängerung und Elferschießen.
Ich sehe die, so, du hast eben viel gesagt, was ich total richtig finde. Mbappé, Tore im Finale, WM. Die Erwartungshaltung an diese Mannschaft ist traditionell seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren extrem hoch. Vielleicht auch besonders von den deutschen Medien. Aber deshalb wirkt es immer noch so auch auf mich, dass sie ein bisschen mit angezogener Handbremse vielleicht spielen. So, wir haben heute Morgen schon mal drüber gesprochen, so ein paar Teams. Dazu gehört auch Portugal. Dazu gehörte auch, muss man sagen, Belgien. So ein paar Teams, die noch nicht, die man immer oben hat. Und die Franzosen gehören da irgendwie ja dazu. Auch, also qua Spielermaterial. Sorry, aber wir haben es ja eben gesagt. Und das ist der Grund, glaube ich, warum man sie vielleicht kritischer sieht als andere. Also, die deutsche Mannschaft, ja gut, jetzt ist ein Sonderfall, die spielen vor heimischem Publikum, kritisiert man jetzt vielleicht sowieso nicht so, wenn man den Swing mitnehmen will, der da gerade auch entsteht.
Ja, und weil Lothar Matthäus gesagt hat, also bitte, jetzt berichtet mal freundlich über uns und Julian Nagelsmann auch, ja.
Ja, genau, aber bei den Franzosen liegt es eigentlich auf der Hand, dass man sie, dass man ihnen als Weltmeister, als Europameister, dass du sie ganz hoch, sagen wir mal, bewerten möchtest, und wenn sie dann etwas unterperformt, dann ist es kritisch. Also, aber ich sehe sie auch, um das jetzt abzuschließen oder das Spiel, sehe sie da auch in der Favoritenrolle.
Und genau, ich glaube, man darf eine Sache nicht vergessen. Einerseits natürlich diese unfassbare Qualität bei allen im Kadern, und auf der anderen Seite, vielleicht vergessen wir das auch manchmal, sind die Weltmeister geworden einst mit dem Mittelstürmer Olivier Giroud, der in diesem ganzen Turnier, glaube ich, keinen einzigen Schuss aufs Tor des Gegners abgegeben hat. Er hat gespielt, nahezu jede Minute.
Also du meinst 2018.
Genau, er hat wahnsinnig viel gespielt, aber hat die Rolle erfüllt, die ihm Didier Deschamps hat zukommen lassen. Man kann nicht sagen, auf den Leib geschrieben hat, weil er ist eben Mittelstürmer und fühlt sich eigentlich nur dann, glaube ich, wohl, wenn er Tore schießt. Aber der hat eine Rolle erfüllt, und genauso sind sie ja alle. Die sind ja die meisten darin. Die werden ja kopiert, sozusagen in diesem pragmatischen Ansatz, Fußball zu spielen. Und Gareth Southgate macht kein Geheimnis daraus, dass er jedes Mal erstmal guckt, was hat Didier Deschamps eigentlich gemacht. Und das würde ich gerne nachmachen. Denn am Ende halten wir es in der Hand, dann findet ihr mich alle geil. Ja. Vorher findet ihr mich so lala, weil unser Fußball nicht der schönste ist. Wobei man echt sagen muss, es gab verschiedene Spiele, auch gegen Österreich. Also klar hilft ihnen dann Maxi Wöber wieder entscheidend irgendwie, und den Mbappé, Franzosen. Ja. Aber was Mbappé da liegen lässt und so, die waren da irgendwie so ein bisschen, ja.
Ja, sie wussten, sie werden kein Tor mehr bekommen. Ja. Die abschließende Frage, wann hat das letzte Mal, ich weiß, Klaus ist ungefähr mein Jahrgang, aber wann hat das letzte Mal, und ich habe eine ganz klare Antwort, eine französische Fußballnationalmannschaft Spaß gemacht zum Zuschauen? War das 2018 oder müssen wir da weiter zurückschauen?
Achtelfinale gegen Argentinien 2018 mit dem Tor von Pavard.
Okay, das ist ein Stachel in der Seite meines Sohnes, der ein großer Argentinien-Fan ist, weil er sagt, der Pavard wird dann nie mehr so treffen. Was wahrscheinlich stimmt.
Ab der 60. Minute WM-Finale gegen Argentinien.
Okay.
Also gab dann immer zumindest so Phasen. Boah, ja,
also ich gehe ganz weit zurück.
Du gehst nach 82.
Ich gehe nach 82, oder? Ich meine, Tiger Nashi, Res Platini. Du bist die Gnade der. Ja. Na, das ist das nicht. Ich habe die Strafe der späten Geburt ist das.
Ich habe es gelesen.
Dominic Rocheteau, oder? Wer da alle dabei war.
Tresor,
ja, mache ich. Ah ja, große Mannschaft. Jan, ich danke dir. Klaus, danke. Wir machen eine Pause und Klaus hören wir dann später wieder.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Die Big Show 668 geht weiter mit dem Motorsport und das heißt für uns wie jede Woche. Zum einen in Tübingen, Stefan de Voice Heinrich, grüß dich de Voice.
Ja, ich muss mich nicht ganz so zerreißen wie der Eddie an diesem Wochenende, der Gott sei Dank auch mit dabei ist.
Ja, Eddie ist auf dem Weg. Eddie, hören wir da im Hintergrund noch ein Autogeräusch oder bist du schon am Sachsenring?
Nee, das ist richtig. Ich nutze die Freisprechanlage von meinem Auto und habe noch 10 Kilometer bis zum Sachsenring und dann heißt es nur noch MotoGP und zwar mit Vollgas.
Ja, das schauen wir uns gleich an. Aber The Voice, wir haben ja letzte Woche auch mit Eddie drüber gesprochen, die 24 Stunden von Spa. Valentino Rossi war die eine Geschichte, aber es gab auch ein Desaster für eine uns wohlbekannte große Automobilmarke.
Ja, für Ferrari. Und da muss man vielleicht tatsächlich an die Regeln nochmal ran, denn das ist natürlich sehr unbefriedigend. Klar ist, es ist ein absoluter Klassiker im 24-Stunden-Langstreckenkalender. Wir hatten ja schon die 24 Stunden am Nürburgring. Da war Eddie ja auch vor Ort. Überschattet von sehr viel Regen. Auch diesmal in den Ardennen, die ja, wenn du so willst, ein Mittelgebirgszug sind, der über die Eifel eben nach Belgien rüber geht. Auch dort hatten wir Regen, aber nicht ganz so viel wie am Nürburgring. Spa, 100 Jahre Geburtstag, also wirklich ein Klassiker. Zu Beginn allerdings tatsächlich, zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch auf öffentlichen Straßen. Inzwischen ist es ja der Formel-1-Kurs, der fahrisch nach wie vor nichts offen lässt, der eine der besten Rennstrecken der Welt ist. Und wir hatten tatsächlich am Ende einen überraschenden Kantersieg, muss man sagen, von Aston Martin, die seit vielen, vielen Jahren, seit 1948 nicht mehr gewonnen hat. Die GT-Autos haben natürlich vorne wieder die ganz große Pace gemacht, aber diesmal nicht wie in den letzten Jahren seit 2011, seitdem nach GT3-Reglement gefahren wird, die deutschen Hersteller, sondern eigentlich hat Ferrari den Sieg zum Greifen nahe gehabt und dann war die Boxeneinfahrt blockiert, kurz vor Schluss. Da war ein krasser Lamborghini, der technische Probleme hatte und sich ums Verrecken nicht mehr wegbewegen ließ. Und da kam der Ferrari rein, weil einer der drei Fahrer seine maximale Fahrzeit überschritten oder beinahe überschritten hatte. Das heißt, der musste reinkommen und war dann blockiert und dadurch ist die Führung, diese hatten weggeflutscht und Aston Martin hat abgestaubt. Man muss allerdings sagen, dass die mit dem brandneuen Aston Martin GT3 auch wirklich schnell und erfolgreich waren. Und mich hat es vor allem gefreut, und Eddie kennt ihn gut, nämlich aus der DTM, Niki Thiem hat gewonnen. Es ist ja der Sohn von Kurt Thiem, der ehemalige DTM-Champion. Niki wird seit Jahren eigentlich vor allem in Deutschland ein bisschen kritisch bewertet. Wir wissen aber, Eddie, wie schnell der wirklich ist. Und das war mal ein Triumph. Da hatte man das Glück des Tüchtigen zusammen mit Mattia Drudi, dem Italiener, und Marco Sørensen aus Dänemark. Also am Ende muss man sagen, hat Grün geherrscht, British Racing Green, Aston Martin gewonnen, aber Pechvogel, und das haben die Sieger auch sofort bei der Zieldurchfahrt gesagt, dass sie damit ein bisschen gebankt haben und mitleiden. Der Top-Ferrari hätte eigentlich gewinnen müssen. Und da muss man vielleicht tatsächlich im Reglement, bei solchen Dingen ist klassisch höhere Gewalt, kann das Team und die Fahrer überhaupt nichts dafür. Da müsste man vielleicht ans Reglement noch mal ran.
Ja, da gebe ich dir völlig recht, Stefan. Und vor allen Dingen Niki Thiem, da hast du völlig recht. Das freut mich ungemein. Der hat ja viel, viel Pech gehabt, schon bei seinem ersten DTM-Versuch vor zwei Jahren. Jetzt auch in dieser Saison im SSR Performance Lamborghini schon viel Pech gehabt, dass der endlich mal was gewonnen hat, weil der hat ja auf seinem Helm stehen, was so sein Lebensmotto ist. Go hard or go home ist das Motto von Niki Thiem. Ja, und der gibt immer Vollgas. Und klasse, dass er gewonnen hat. Nimmt er sicherlich als Riesenmotivationsspritze mit ins DTM-Wochenende an dem Norrisring.
Ja, jetzt aber sind wir am Sachsenring noch nicht ganz. Eddie physisch und Eddie Sachsenring verbinde ich natürlich mit Marc Marquez, Rekordsieger eben dort, aber hat in diesem Jahr noch kein Rennen gewonnen. Im letzten konnte er beim Grand Prix gar nicht starten. Wie stehen die Sterne aus deiner Sicht für Marc Marquez an diesem Wochenende?
Naja, Marc Marquez hat 11-mal am Sachsenring insgesamt gewonnen. Also 2-mal in der Moto 2, unter anderem unvergessen 2011 in einem packenden Zweikampf gegen Stefan Bradl. 1-mal in der 125 Kubikzentimeter Kategorie, als es die noch gab. Und 8-mal, sage und schreibe 8-mal, nämlich eigentlich immer dann, wenn er fit war und gestartet ist am Sachsenring in der MotoGP. Er wird im Fahrerlager nur Sachsen King genannt. Das hat seinen Grund. Der Sachsenring ist ja eine der Strecken mit besonders vielen Linkskurven. Das kommt bei Marc Marquez aus der Kindheit, weil er sehr, sehr viel Dirt-Track, also Driften auf Schotterpisten trainiert hat als Jugendlicher und Heranwachsender. Und deswegen kommt ihm der Sachsenring unter anderem auch so ähnlich wie Austin in Texas sehr, sehr entgegen, weil es eben hier sehr oft links rumgeht. Ich bin mal gespannt, 987 Tage ist es her, dass er kein Rennen gewinnen konnte, verletzungsbedingt. Und wenn es ihm irgendwo gelingen sollte, das wäre dann sein erster Sieg auf der Kunden-Ducati aus dem Hause Gresini. Wenn es ihm irgendwo gelingen kann, dann sicherlich hier am Sachsenring.
Aber realistischerweise, The Voice, Pecco Bagnaia wird immer besser, hat man den Eindruck. Und Jorge Martin ist der WM-Führende. Also realistischerweise müsste es einer der beiden machen, oder?
Ja, wobei Vorhersehbarkeit in der MotoGP, wir haben es oft genug erlebt, vor allem ja mit dem Sprintformat jetzt bei allen Grand Prix in der Königsklasse der Zweiräder. Die Formel 1 macht es nur 6-mal. Die MotoGP gibt sich komplett, also jeden Samstag ein Sprintrennen, jeden Sonntag ein Rennen. Zwar anders als im letzten Jahr haben wir nicht ganz so eine lange Verletzungsliste, aber auch den beiden könnte theoretisch natürlich mal was passieren. Ich würde momentan kein Geld auf irgendjemand setzen, aber richtig ist, und das ist eindrucksvoll, Pecco Bagnaia, der zweifache Weltmeister, hat gerade wieder seine weltmeisterliche Form. Das war schon in Assen in der Cathedral of Speed schon wirklich beeindruckend, was er das ganze Wochenende da abgezogen hat. Klar ist, dass die momentan beide in der eigenen Liga fahren. Das hat man im Rennen auch gesehen. Jorge Martin war der Einzige auf der Pramac Ducati, der mithalten konnte. Klar ist auch, wir hatten 4 Ducati auf den ersten 4 Plätzen. Aber klar ist auch, das wird nur noch von kurzer Dauer sein, denn es gibt ja in der Zwischenzeit eine Menge größere Entscheidungen, nicht nur auf dem Fahrermarkt. Auch der Wechsel von Pramac, die sind bitte sehr als Privatteam Teamweltmeister im letzten Jahr geworden. Die werden wechseln nach 16, 17 Jahren der Zusammenarbeit mit Bologna, mit Ducati. Die werden wechseln und werden zweites Werksteam von Yamaha, die ja unheimlich daran gearbeitet haben, dass sie tatsächlich einen Turnaround schaffen. Eddie und ich haben es ja hier, Jens, bei dir bei Sportradio schon oft gesagt, Lynn Jarvis als Topmanager sollte man nie unterschätzen. Es ist sein letztes Jahr, aber klar ist, der hat nochmal ein paar wichtige Weichen gestellt. Und dass Pramac jetzt mit den Yamaha-Maschinen 3 und 4, die werden im nächsten Jahr das absolute aktuelle Werksmaterial kriegen, das dürfte alle beflügeln. Sie haben deutlich mehr Daten, sie können sehr viel mehr testen, ausprobieren. Also Yamaha macht das eigentlich wirklich sehr gut. Ganz anders als Honda, die nur wirklich komplett im Resultatsumpf stecken. Und da, Eddie, sehe ich keine großen, dramatischen, nachhaltigen Veränderungen, oder?
Da gebe ich dir völlig recht. Also da wird wirklich auch viel probiert, aber alles so ein bisschen halbherziger als bei Yamaha. Also bei Yamaha zum Beispiel hat man jetzt mitten in der Saison neuen Motor getestet und den hat man dann in Assen auch das gesamte Wochenende eingesetzt. Beide Fahrer, Alex Rins, als er noch nicht verletzt war, gab ja dann den Sturz in Kurve 1. Er fällt an diesem Wochenende wieder aus, wird durch Remy Gardner ersetzt. Also bei Yamaha ist man da konsequenter, auch mit der Entscheidung, wieder ein Team dazuzunehmen und kein schlechtes. Du hast es gesagt, Pramac Ducati ist dann Geschichte, heißt dann Pramac Yamaha. Mal schauen, wer dann da fahren wird. An diesem Wochenende im Übrigen Ersatzmann für eben besagten Alex Rins, der verletzt ist, Remy Gardner aus der Superbike-WM. Der ist hier schon MotoGP gefahren am Sachsenring, also der kennt die Strecke. Yamaha ist da ein bisschen konsequenter als Honda. Das ist der Eindruck, der entsteht, der entstehen muss. Und ich bin froh, wenn dann im nächsten Jahr wieder einer der großen japanischen Hersteller mitspielt. Da bin ich sehr, sehr happy sogar drüber. Und ja, schauen wir uns mal an. Und ich bin gespannt, was wir an diesem Wochenende sehen werden. Fabio Quartararo hat hier auch schon gewonnen. Und dem traue ich hier auch eine gute Leistung auf der Yamaha zu, auch wenn die Yamaha noch nicht Sieg- oder podestfähig ist. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich habe das Gefühl, dass all dieses, was noch ein bisschen dauern wird, das geht bei Yamaha einfach viel, viel schneller als bei Honda. Und von daher ist alles angerichtet. Allerdings, wir freuen uns hier von der gesamten Sky-Mannschaft. Wir übertragen alle Sessions. Wir sind mit dem gesamten Team vor Ort. Es wird ein Motorsportfest und es ist schließlich die größte deutsche Einzelsportveranstaltung.
233.000 Zuschauer im letzten Jahr, es sollen sogar noch mehr werden. Und Eddie, Eddie, ganz kurz noch, ich merke schon, du bist ein viel gefragter Mann, selbstredend. 14 Uhr übrigens der Grand Prix am Sonntag, dann als Höhepunkt MotoGP. Aber Eddie, es gibt auch einen deutschen Beitrag. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Stefan Bradl ist wieder dabei, Marcel Schrötter und Filip Tulowitsch. Aber ich glaube, die Chancen auf gute Ergebnisse eher gering. Gilt das für alle drei oder nur für Stefan Bradl?
Nein, also das gilt nicht unbedingt für alle drei. Bei Marcel Schrötter darf man nicht vergessen, er ist aus der Supersport-WM ja rüber gewechselt als Ersatzmann für zwei Rennen zum Aki Ayo-Team, weil Dennis Önschü da verletzt ist. Der ist lange kein Moto2-Rennen gefahren, aber Marcel Schrötter ist 2019 der letzte Deutsche gewesen, der hier auf dem Podest stand. Und von daher muss man den schon ein bisschen auf dem Zettel haben, wenn es um die Punkteränge geht. Das wäre dann schon ein Erfolg für Marcel Schrötter. Und bei Lukas Tulowitsch, der hat ja diesen fürchterlichen Abflug gehabt, in der Moto E auf seiner Ducati aus dem Intec-Team. Der dürfte wieder noch ein bisschen fitter sein als letztes Wochenende in Assen. Da ist er immerhin Vierter geworden. Also von daher rechne ich schon damit, dass Lukas Tulowitsch, der im Übrigen auch bei uns im Programm auftauchen wird, dass der fit sein wird, dass der alles geben wird. Ja, und was dann geht vor heimischer Kulisse, muss man mal abwarten. Ich drücke ihm die Daumen und da ich auch die Moto E kommentieren darf, wäre das natürlich ein Fest, wenn unser Teamkollege aus der Sky-Mannschaft und guter Freund Lukas Tulowitsch es hier beim Heim-Grand Prix schaffen sollte, da dann einfach mal aufs Podest zu fahren. Zutrauen würde ich es ihm.
Dann lassen wir das mal kurz ruhen, machen eine kurze Pause. Eddie, danke, ich mal weiter mit Stefan de Voigt.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch!
Ja, und weiter geht's mit Stefan de Voigt Heinrich und dem Motorsport. Und Eddie ist natürlich an diesem Wochenende am Sachsenring beschäftigt, aber de Voigt, es ist erstaunlich, dass eine andere große deutsche Motorsportveranstaltung auch genau pfeilgerade an diesem Wochenende stattfindet, nämlich die DTM am Norrisring. Hau kam.
Ja, das ist natürlich, der eine schiebt den Peter, den schwarzen Peter zum anderen. Es ist einfach wirklich einfach bedauerlich und das hätte man vielleicht mit einem Gespräch vermeiden können. Aber klar ist das natürlich am Ende die Motorrad-Weltmeisterschaft, also die FIM bei ihrem Terminkalender keine Rücksichten auf nationale Meisterschaften nimmt. Aber trotzdem ist es saublöd. Das Problem ein bisschen beim Norrisring ist, es ist ja keine permanente Rennstrecke. Das heißt, du musst Teile der Stadt auch sperren. Und das muss natürlich alles Monate, viele, viele Monate vorher abgesprochen werden. Dazu ist traditionell immer im Juli, Anfang Juli, der Norrisring-Termin. Es ist der Höhepunkt der Autorennszene in Deutschland neben den 24 Stunden vom Nürburgring. Wir erwarten auch da wieder sicherlich 130.000, 140.000 Zuschauer an der Norris. Wettervorhersage ist so ein bisschen gemischt, wie ja gerade momentan der deutsche Juli sich meteorologisch ein bisschen nass zeigt. Aber klar ist, es ist ein Highlight und es ist für die Fans nicht gut und es ist für beide Veranstaltungen nicht so unbedingt toll. auch wenn es keine so große Schnittmengen gibt zwischen Zweirad- und Vierrad-Fans. Aber so eine Doppelung sollte man vermeiden. Dazu ist es ja auch dann kilometermäßig nicht so weit auseinander, der Sachsenring und Nürnberg im Frankenland. Also das ist schon sehr unglücklich in diesem Jahr.
Das wäre so meine Frage gewesen, wie groß die Schnittmenge ist zwischen MotoGP und DTM-Fans. Aber gut, wir werden das im Blick behalten, selbstredend. Ich bin mir sicher, auch Eddie wird natürlich einen Blick vom Sachsenring an den Norrisring werfen. Am vergangenen Wochenende waren wir in Österreich zu Gast mit der Formel 1 der Voice. Jetzt geht's weiter in Silverstone und ich weiß gar nicht, womit wir beginnen sollen. Aber lass uns beginnen mit diesen Aktionen, die Max Verstappen den Sieg gekostet haben und Lando Norris zumindest ein Finish, vielleicht auch den Sieg. Die beiden galten, meine ich, als gut miteinander, also befreundet weiß ich nicht, aber die haben schon miteinander geredet. Dann für ein paar Minuten oft, wieder nicht. Und jetzt scheint so, als ob Lando Norris so ein bisschen die Hand ausstreckt, Max Verstappen gegenüber. Wie hast du denn die Situationen bewertet? Weil ich habe es lustigerweise bei Servus TV gesehen. Und man möge sagen, nachdem Servus TV und Red Bull Racing denselben Sponsor haben, sind sie mit Max nicht allzu kritisch ins Gericht gegangen.
Ja, muss man eigentlich auch nicht. Das war einfach das, was wir sehen wollen. Endlich mal ein Zweikampf um den Sieg. Das ist das, was die Fans eigentlich erwarten. Ein Duell auf letzter Rille. Und beide haben ein bisschen dran Schuld. Beide haben es übertrieben. Es war ein Boxkampf auf vier Rädern, der natürlich für enorme Schlagzeilen gesorgt hat. Und wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In diesem Fall war es George Russell im Mercedes, der den Spielberg-Sieg geholt hat. Klar ist aber auch, das war ein Abstauber-Erfolg. Klar ist aber auch, Mercedes ist inzwischen mit konstant guten Leistungen tatsächlich sicherlich die dritte Kraft und hat damit auch sogar Ferrari überholt, die in einer kleinen Mini-Krise sind seit den letzten Rennen. Anfang des Jahres, wir erinnern uns, lieber Eddie, waren die ja wirklich stark, die roten Renner aus Maranello. Üblicherweise haben sie einen mäßigen Saisonstart in den letzten Saisons gehabt und sind dann nach einem Drittel der Saison bis zur Halbzeit dann da stärker geworden. In diesem Jahr geht die Formkurve genau umgekehrt. Klar ist aber auch, McLaren ist wirklich stark. So, zu diesem Duell und diesem Kampf auf der Strecke ist es allerdings nur gekommen, inklusive Kollision, weil ausnahmsweise mal tatsächlich die Red Bull Boxenmannschaft einen Boxenstopp und Reifenwechsel versemmelt hat. Das ist seit, man möchte sagen, gefühlten Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen. Aber nur deswegen kam Lando Norris eigentlich an Max Verstappen in der Schlussphase des Österreich Grand Prix überhaupt noch ran. Der hatte das vorher souverän im Griff. Und Lando Norris war zwar stark und schnell, aber der hätte den Max nie mehr eingeholt. Fakt ist, es war jetzt wirklich ein hartes Duell. Fakt ist, die beiden sind auch Computerkids, also aus der gleichen Generation. Die verstehen sich nach wie vor gut. Handreichung jetzt tatsächlich in Silverstone bei den Pressekonferenzen am Donnerstag bereits erfolgt. Der Norris hat natürlich voller Adrenalin gepumpt, war er sauer am Anfang und hat da am Sonntag in Österreich noch ein paar Dinge gesagt, die er jetzt schon wieder halb zurückgenommen hat. Die haben längst untereinander natürlich auch Kontakt gehabt. Und die haben eine ungewöhnliche Beziehung, denn eigentlich, wenn du um Titel und um Siege kämpfst, ist da nicht wahnsinnig viel Platz für Freundschaft. Aber so ein bisschen was ist das schon zwischen den beiden, die sehr oft auf Sim-Racing auch gegeneinander dann noch Rennen fahren, am Computer, in Simulationen. Also sie sind schon gut und das sind momentan die prägenden Figuren, überhaupt gar keine Frage. Max Verstappen und Red Bull, das ist jetzt für Silverstone klar, können sich im Grunde größere Schwächen nicht leisten. Die Konkurrenz ist näher gerückt, was am Ende eines solchen Reglementzyklus allerdings auch üblich ist, dass der Trendsetter mehr und mehr eingeholt wird, weil die anderen natürlich noch ein bisschen mehr entwickeln können und dann genau auf Red Bull schauen, was haben die denn technisch gemacht. Das wird dann ab 2026 wieder anders sein mit völlig neuem Reglement. Aber klar ist, es ist keine gemähte Wiese mehr. Max Verstappen ist nach wie vor in brillanter Form, aber man sieht ja so ein bisschen an Sergio Perez, dass der Red Bull alleine es nicht ausmacht. Sergio Perez, sehr guter Saisonbeginn mit einigen zweiten Plätzen zu Beginn des Jahres 2024, krebst jetzt hinten rum, hat nur wenig Punkte geholt. Die haben ihm eine Vertragsverlängerung für zwei weitere Jahre gegeben und das hat nicht nur nicht seine Form beflügelt, im Gegenteil. Seitdem holt er kaum noch Punkte. Auch das war ein magerer siebter Platz mit so einem Auto. Er ist von Nico Hülkenberg im Haas geschlagen worden. in Spielberg. Also das ist indiskutabel. Max wird auch in Silverstone, mit dem wird sicherlich auch zu rechnen sein, aber was wir in Silverstone nie wissen, und das wirst du in Wimbledon, wo du ja wohl gerade bist, Jens, auch mitbekommen, Silverstone ist auch so ein Wetterloch. Man kann überhaupt nicht vorhersagen, wie das sein wird. Wird es mal regnen, wird es nicht. Es ist sicherlich heikel und da musst du auch ein bisschen Fortune und Glück haben. Aber die Messlatte nach wie vor fahrerisch ist ganz sicherlich Max Verstappen.
Ja, und man muss natürlich schon sagen, er hat 81 Punkte Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Mhm. Mit anderen Worten, er könnte die nächsten drei Rennen ausfallen. Lando Norris könnte alle drei Rennen gewinnen und die schnellste Runde fahren und würde ihn trotzdem nicht überholen, wenn ich jetzt mal schnell auf 78 Punkte das hochgerechnet habe. Ja, Nico Hülkenberg wollen wir loben, auf jeden Fall. Also der Haas in diesem Jahr viel, viel konkurrenzfähiger als im letzten, aber ich möchte
jetzt auch mit dem neuen Fahrer, im Übrigen haben sie gerade bestätigt, das ist noch aktuell gerade aus Silverstone reingekommen, Olli Biermann, der so fantastisch in Saudi-Arabien für den Maladen Carlos Sainz, der seine Blinddarmoperation hatte, kurzfristig eingesprungen ist, hat das ja da toll gemacht mit einem siebten Platz. Und das ist Ferrari jetzt und er ist Ferrari Junior tatsächlich so nachhaltig ins Auge gestochen, dass die gesagt haben, okay, wir bezahlen dem jetzt die Saison im nächsten Jahr bei Haas, damit der Ferrari Junior weiter lernen kann. Das ist natürlich toll, dass auch die Pressekonferenz heute gekommen ist. Es ist für den 19-jährigen Briten natürlich ein Riesenschub. Der wird im Übrigen morgen am Freitag dann auch den zweiten Haas mal wieder fahren, im ersten freien Training. Also es tut sich jetzt was, da kommt ein junger Mann von oben, nach oben, der in der Formel 2 gerade so ein bisschen Probleme hat, aber ich glaube, nach dem Saudi-Arabien, nach dem Glanzstück dort, ist er mit dem Kopf schon eigentlich in der Formel 1 und kann sich auf die Formel 2 nicht mehr ganz so konzentrieren. Hat allerdings in Österreich ein Formel 2 Rennen gewonnen, sein erstes in diesem Jahr, aber in der Tabelle ist er weit hinten. Ist aber insofern wurscht, Jens, weil jetzt hat er ein Cockpit im nächsten Jahr in der Formel 1.
Ja, aber das heißt natürlich im Umkehrschluss, weil wir immer auf Mick Schumacher schauen, dass es noch schwieriger geworden ist. Nicht, dass wir gedacht hätten, er bekommt einen, nicht, dass er zu Haas zurück wollte, aber es ist eigentlich gänzlich unmöglich jetzt, oder? Dass im nächsten Jahr irgendwie eine Rochade entsteht, die für Mick Schumacher, oder ist bei Alpine noch was möglich als zweiter Fahrer?
Ich glaube, bei Alpine sieht es einigermaßen gut aus. Flavio Briatore mischt da ja auch wieder mit. Der bunte Paradiesvogel, der auch gern mal in Grauzonen agiert, der ist jetzt wieder im Fahrerlager regelmäßig aufgetaucht, hat ja auch den Aserbaidschan Grand Prix vor einigen Jahren mit eingetütet. Und klar ist, dass der jetzt als sogenannter Berater bei Alpine mit dabei ist. Der ist natürlich immer der Familie Schumacher durch Michael sehr eng verbunden geblieben. Der könnte da durchaus Türen öffnen. Und man muss auch sagen, es war zwar jetzt bei den 24 Stunden von Le Mans kein Ergebnis für Mick Schumacher und sein Alpine-Sportwagen-Team, aber er war von allen sechs Alpine-Fahrern auch in der für ihn, auf der für ihn neuen Rennstrecke von Le Mans der schnellste. Das heißt, er hat bei Alpine schon einen wirklich guten Ruf sich erarbeitet. Nun sind Sportwagen und Formel 1 natürlich was anderes. Er hat aber da wahrscheinlich mit einem jungen Duen zu tun, der lange Zeit schon jetzt Alpine-Nachwuchsfahrer ist. Und so wie ich verstanden habe, soll es bald ein Shootout geben. Also am gleichen Tag ein Test mit beiden Kandidaten, aktuellen Kandidaten für dieses Alpine-Cockpit im nächsten Jahr. Gasly ist ja schon fix. Der wird auf jeden Fall das Nummer-1-Auto fahren. Wer da den zweiten Wagen kriegt im nächsten Jahr, ist noch offen. Aber ich glaube, dass da Mick gar keine so schlechten Chancen hat.
Ja, und jetzt sind wir also in Silverstone und ich habe schon ein bisschen was mitbekommen und ich weiß nicht, ob Lewis Hamilton das hier in Silverstone gesagt hat oder ob er es schon davor gesagt hat, aber so irgendwie die Quintessenz war, ja, wir müssen aufpassen, die Tickets für die Fans sind zu teuer. Ich weiß nicht genau, wen er da angesprochen hat, weil er selbst wird wahrscheinlich wird bei Ferrari nach wie vor fürstlich entlohnt werden im kommenden Jahr. Also man spart ja immer gerne bei den anderen und nie bei sich selbst, aber man wusste ja bei Bernie Ecclestone, der hat Länge mal Breite kassiert von den Veranstaltern und die haben sich's immer wieder reinholen wollen von den Zuschauern. Das wird ja nicht wesentlich anders geworden sein, aber ist es denn der Erfahrung nach in Großbritannien ganz besonders teuer, sich in Formel 1 rennen zu können?
Ich glaube, das hat er allgemein gemeint, nicht nur auf Silverstone, wobei der Kartenverkauf tatsächlich relativ schleppend war, bis zum George-Hamilton-Sieg in Österreich, der hat natürlich mal richtig beflügelt, dass ein Brite da das letzte Rennen vor Silverstone gewinnt, war natürlich jetzt nochmal ein Schub für den Kartenverkauf. Aber ich glaube, Hamilton hat es insgesamt gemeint und das ist schon ein Thema. Die Formel-1-Tickets sind nach wie vor, und das nicht nur wegen Bernie Ecclestone, sondern die Media kassiert genauso ab. Diese Antrittsgebühren der Formel-1-Veranstalter sind schon verdammt hoch. Wir reden da 20 Millionen aufwärts. Und meistens ist es sogar deutlich mehr. Und das kann dann im Grunde der Veranstalter, der nationale Veranstalter, nur über die Ticketeinnahmen kassieren. Das heißt, du bist gezwungen, schon da jetzt nicht ein Stehplatzticket für 20 Euro zu verscherbeln. Bei Bernie war es ja immer so ein bisschen gewollt, dass er gesagt hat, wir wollen ein Premium-Produkt haben. Bei Liberty Media wird das zwar so offensiv nicht gesagt, aber die Ticketpreise sind nicht runtergegangen. Im Gegenteil, das ist, glaube ich, in der Formel 1 schon ein Thema, bei dem man mal mittelfristig ran muss. Denn wir sind nach wie vor in einer großen Krise, Weltwirtschaftskrise, oder wir haben Multikrisen mit den Energiepreisen. Wir haben tatsächlich Inflation. Wir haben nach wie vor die Unsicherheit durch den Ukraine-Krieg und das, was in Israel leider passiert. Also das sind viele Faktoren, die dafür sorgen, dass die Leute zurückhaltend sind beim Geld ausgeben. Und das hat natürlich dann auch für den Motorsport und für den Einkauf von Tickets einen klaren Einfluss.
Was natürlich nicht für den Sachsenring gilt, denn dort werden mehr als 230.000 Leute erwartet.
Das ist Kult. Ganze Wochenende.
Das ist Kult. Der Voice, das bist du auch. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 668 und dann geht es weiter mit Johannes Knut und mit der Leichtathletik. Und das mal kein Teaser.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 668 geht weiter und sie geht weiter in Braunschweig. Naja, nicht mehr ganz in Braunschweig, aber war Braunschweig eine Reise wert, mein lieber Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung? Servus.
Na, immer. Wenn nicht Braunschweig, was denn sonst?
Waren nämlich die deutschen Meisterschaften auch mal in Nürnberg? Ich dachte, das wäre irgendwie so wie Eugene.
Nürnberg, das Eugene Deutschlands, ich glaube, das so weit kann man nicht gehen. Da fehlt, glaube ich, den deutschen Leichtathleten schon so ein Standort, den man als solches bezeichnen kann. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so doof, weil wenn ein Riesenland wie Amerika nur einen einzigen wirklich richtigen Leichtathletikstandort hat, dann sagt das ja schon einiges über die Akzeptanz im Land aus. Da ist tatsächlich der DLV deutlich breiter aufgestellt, auch nicht mehr so, wie es sicherlich mal früher war, aber sie haben schon noch so ihre mittelgroßen Stadien, wie jetzt Braunschweig mit gut 15.000 Zuschauern. Nürnberg hat es jetzt schon länger nicht mehr stattgefunden, aber auch im Osten, in Dresden und Leipzig gibt es ja, in Leipzig nicht, aber Dresden und Erfurt hat Stadien abbekommen. Ich glaube auch Ulm kommt irgendwann wieder in die Rotation rein. Ja, und da gibt es auch im Westen, im Wattenscheid zumindest theoretisch noch ein paar Standorte, zwischen denen das immer mal wieder rotiert. Kassel ist natürlich immer noch mit drin und ab und zu, wenn es denn sein muss, auch Berlin, wobei man ja gesehen hat, vor 2 Jahren in diesem riesigen Berliner Olympiastadion 12.000 Leute drin sind, dann ist das ganz schön trostlos. Wenn es jetzt in Braunschweig 12.000 sind, dann ist es eine richtig schöne Stimmung, weil alle nah dran sitzen, alles dicht gedrängt. Die Athleten laufen an der Bahn, auf der Gegengerade immer zum Ausgang, machen da schon schießen viele Fotos und geben Autogramme. Also das ist vom volkstümlichen Faktor, sage ich es jetzt mal, schon so, wie es sein sollte wahrscheinlich aus Sicht des Sports.
Und wenn der Leichtathletik-Fan, so wie ich, Braunschweig hört, denkt er natürlich zunächst sofort an Sydney McLaughlin. Du hast eine kurze Meldung dazu. Lass uns bitte tatsächlich damit anfangen. 400 Meter Hürden. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sie ist mit Hürden um knapp 2 Minuten schneller gelaufen als die 400 Meter Flachmeisterin in Deutschland. Und es gibt Zweifel an ihrem Coach seit Jahren, Bob Kersey. Aber es kann ja nicht alles Doping sein. Ist das so ein herausragendes Talent, die physischen Voraussetzungen auch mitbringt, dass sie hier halt Fabelzeiten aufstellt, die gute Sydney?
Ja, klare Antwort ja. Es kann nicht, es ist schon so, dass ihre Voraussetzungen gigantisch sind. Sie sind jetzt nicht so gigantisch, dass ich tatsächlich 2 Minuten schneller war, also 2 Sekunden.
Zwei Minuten wäre stark.
Wenn sie so weitermacht, ist das wahrscheinlich irgendwann auch noch drin. 23 Jahre ist sie immer noch erst alt. Das ist schon wirklich atemberaubend, wenn man überlegt, dass sie in ihren letzten 9 großen Hürdenfinals, jetzt bei US-Meisterschaften auch mit einbezogen und Olympia und Weltmeisterschaften 5 Weltrekorde aufgestellt hat. Sie war als Jugendliche schon verdammt gut, verdammt früh, verdammt schnell und hat dann auch unter ihrer ersten Jugendtrainerin wahnsinnig schnell dazugelernt. Also dass sie ein Riesentalent ist, das ist einigermaßen sicher. Das sieht man auch an den Zeiten. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber das kann man ja alles nachgucken heutzutage in allen Datenbanken. Sie ist dann an den Trainer geraten, der sicherlich historisch gesehen so erfolgreich und Erfahrung damit hat, Athleten schnell zu machen in Amerika wie kaum anderer, Bob Kersey, der Name steht für sich. Es ist halt auch ein belasteter Name, weil die Liste und Aussagen auch gegen ihn, dass er offenbar Athleten gesagt hat, sich sehr eifrig darüber in den 80er, 90er Jahren ausgetauscht hat, was für Anabolika sie denn nehmen und was seine Trainingsgruppe nimmt. Das streitet er zwar alles ab, dass es so geschehen ist. Das kann jeder für sich beurteilen, wenn man weiß, wie es damals zuging. Ist es jetzt nicht so, dass ich das spontan ins Reich der Fabel versetzen würde. Im Gegenteil. Aber ja, es ist natürlich immer die Frage. Natürlich traue ich auch Leuten zu, dass sie auch sich im Jetzt irgendwie wandeln können. Aber es ist natürlich schon mal grundsätzlich problematisch, wenn Leute, die quasi nur gelernt haben, dass es nur mit Stoff geht in solchen Bereichen, wie die jetzt für einen sauberen, glaubwürdigen Sport stehen sollen. Ich denke auch, das kann jeder für sich selbst beurteilen. Mich überzeugt das nicht. Das gehört für mich auch dazu, so wie jeder andere Athlet auch, einschließlich, man hat das ja bei Constanze Klosterhalfen beim Nike Oregon Project und Alberto Salazar gesehen, man muss sehr aufpassen, mit wem man sich umgibt. Und das wirft einen Schatten, das ist einfach so, weil wir jetzt einfach... Natürlich kann man sagen, alle Dopingproben sind negativ, aber das war schon vor 20 Jahren kein valider Punkt. Und letztlich wissen wir alle, wie sich dass man viele Substanzen lediglich sehr leicht manipulieren kann oder auch einfach irgendwas anderes nimmt, das nicht auf der Dopingliste steht, und schon ist man offiziell sauber und faktisch aber eben nicht. Aber das ist natürlich jetzt das große Problem in der Neuzeit, dadurch, dass wir auch neues Schuhmaterial haben, das gerade auf den in den Laufdisziplinen auch jetzt mit Spikes extreme Zugewinne verspricht, verhältnismäßig, dass wir jetzt einfach auch nicht mehr richtig sagen können, woran liegt es jetzt? Ist das jetzt ein Leistungssprung durchs Material? Ist es noch was anderes? Was man schon dazu sagen muss, das sieht man ja auch bei Carsten Warholm, 400 Meter Hürden sind, glaube ich, mit die prädestinierteste Disziplin, um mit diesen neuen Schuhen einen Zeitgewinn zu erreichen, weil du ja durch diese Sprünge, durch die Hürdenüberquerung, so leichten, fast schon so ein Känguru-Effekt beim Sprinten. Das ist ja jetzt ja nicht wie wenn du flach sprintest, dass du versuchst, möglichst viel Vortrieb zu erreichen, sondern auch so dieses Aufkommen und Weiterlaufen. Also du scheinst schon durch diese Hürdenüberquerungen und durch diesen Hürdenanteil, Sprunganteil im Laufen, scheinen diese Spikes extrem großen Vorteil zu bringen. Und wie gesagt, das große Dilemma ist, man kann es halt nicht mehr sauber voneinander trennen, aber wenn man überlegt, wie gut sie jetzt schon mit 23 ist und dass sie schon offen davon spricht, unter 50 Sekunden zu laufen, ist das natürlich schon wirklich extrem krass. Man sieht es allerdings auch, das ist mein letzter Gedanke, dass man, sie hat ja schon mal versucht, die 400 Meter auch mal flach richtig, richtig schnell zu laufen, sprich Richtung Weltrekord. Der nun einer von Marita Koch, 47,60. Ich kann mich noch erinnern mit dem großen Heiko Oldorp 2022 in Eugene, da stellte er, sagte er Sydney McLaughlin-Leverone ganz offen, was sie denn von Marita Koch hält, weil bei sich zu Hause, und dafür ist Heiko ja nun wirklich der Experte, nannte man sie nur die laufende Apotheke. Das hat dann im Pressesaal sehr heiteres Gelächter gegeben und das hat sie aber überhaupt nicht beeindruckt. Und sie gesagt, hat dann auch gesagt, naja, wenn mein Trainer sagt, das ist möglich, dann ist es möglich. Und also sie hat davor keine Berührungsängste, allerdings sind ihre ersten Rennen in der Hinsicht auch nicht so gut ausgegangen. Also sie war vielleicht dann auch nicht für ihre Verhältnisse nicht topfit, aber da hat man schon gesehen, dass 400 Meter flach schon was anderes ist als 400 Meter mit Hürden, Sprunganteil. Also es ist aber auf jeden Fall schon eine sehr krasse Entwicklung und dass es am Ende nur Schuhmaterial und athletisches Können sind. Ich glaube, das ist relativ natürlich, dass man da den einen oder anderen Zweifel hat. Und da kann die Athletin selber auch nicht zwingend was dafür. Das hat sie sich aber auch zum andererseits natürlich auch durch die Historie ihres Trainers auch so ein bisschen mitgearbeitet. Und das gehört leider dazu.
Selbst eingebrockt. Jetzt hast du, Johannes, in deiner Vorschau auf die deutschen Meisterschaften angekündigt, dass erstmals ein deutscher Sprinter unter 10 Sekunden laufen wird.
Ich habe nie an Owen Unser gezweifelt, muss ich also sagen.
Ja, genau. Und den Namen, den ich in deinem Artikel gelesen habe, war aber der von, ich weiß nicht, ob man Joshua oder Joshua ausspricht. Ja. Hartmann jedenfalls.
Joshi sagen.
Wir Freunde sagen Joshi zu ihm, aber ich will ja unsere Hörer auch mitnehmen. Der bei den Europameisterschaften vor ein paar Tagen diesen 200 Meter Fehlstart hingelegt hat, ein bisschen unglücklich gewirkt hat dort auch. Ja, und jetzt ist es aber Owen Unser geworden. Entsteht da ein ganz großes Duell zweier deutschen Ausnahmesprinter, die sich dann auch noch weiter nach vorne treiben? Wie ist denn diese Zeit zu bewerten von 9,99, mit der Unser deutscher Meister geworden ist?
Also ich würde schon sagen, dass das jetzt einige Jahre auch in der Mache war und auch daran viele Athleten, natürlich auch Trainer und Betreuer, aber auch viele Athleten einen Anteil haben, die jetzt diese Zeit gerade nicht drauf haben. Also auch in den letzten Jahren Dennis Almers, Joshua Hartmann, auch Yannick Wolf, der auch am Samstag wieder sehr stark war, Lukas Ansa Pepra, der Teamkollege von Owen Unser, Marvin Schulter auch, der jetzt vor Jahren auch mal schon sehr gut war und jetzt leider nicht mehr so richtig vom Fleck kommt. Also das ist eine richtige Generation von deutschen Sprintern gewesen, so 3, 4, 5 Jahre zurück, oder 2, 3 eher zurück, die in der Jugendklasse sich wirklich alle sehr, sehr gut verstanden haben, eine sehr gesunde, freundschaftliche Rivalität pflegen und wirklich auch, ob sie nun in Leipzig sind oder sonst wo trainieren, ja, so laut aus mit ihren Nestern, in ihren Nestern so wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Miteinander im Gegeneinander, nenne ich es jetzt mal, etabliert haben. Und das hat man im DLV in Deutschland oft gehabt, dass es in den Jugendklassen gut klappt, aber das dann auch in den Erwachsenenbereich rüber zu retten, das war immer die große Herausforderung. Und das ist ihnen jetzt wirklich, gerade gelingt ihnen das ganz gut. Ich denke auch, das liegt zum einen daran, dass Sebastian Bayer als Bundestrainer mit Owen Unser und auch Lukas Unser Pepra einiges ganz ordentlich macht, wirklich, und dass aber auch dann wiederum andere Charaktere dazukommen, wie Joshua Hartmann, die eben einen ganz anderen Trainer haben, der auch langfristiger denkt. Und das ist einfach, da ist ein, zumindest auf einer gewissen Ebene, ein gewisser Austausch da. Er ist auch nicht überall da, muss man dazu sagen. Es ist auch nicht alles immer so eitel Sonnenschein. Und gerade auch mit der Staffel, da, wenn da nur noch 4 Plätze verfügbar sind, da gibt es schon auch ein ganz schönes Hauen und Stechen. Oder sind, wenn dann die teilweise mit die schnellsten bei deutschen Meisterschaften über 100 Meter da nicht auftauchen, siehe Yannick Wolf, dann kann man sich schon denken, dass die auch nicht absolut immer begeistert sind. Aber ich glaube schon, dass das jetzt jahrelang, dass das jetzt ein Produkt von jahrelangem Konkurrenzkampf war. Langfristig, ich habe mir so ein bisschen abgewöhnt, da jetzt die ganz große, rosige Zukunft auszurufen, weil wir haben gesehen, Owen Unser ist letztes Jahr genau gar nicht gelaufen oder so gut wie gar nicht mit Schambein, Ödeen. Es ist so ein feiner Grat, auf dem die wandeln. Gerade eben, wir haben das Material angesprochen, diese Superspikes können Verletzungen auch extrem fördern, wenn man nicht aufpasst, weil sie halt einfach so so speziell zu laufen sind. Das jetzt zu erläutern, das geht zu weit, aber es ist schon, man muss da schon verdammt aufpassen und da die Intensität extrem gut steuern. Und wer natürlich auch früh anfängt, ist auch immer so ein bisschen die große Frage, wie lange kann er das in den Erwachsenenbereich reinstrecken? Ich denke, Owen Unser hat einfach sehr großes Potenzial, aber man sieht schon auch, also man bei den Verletzungen, das reicht halt auch wirklich ein blöder Moment und schon bist du erstmal für ein paar Wochen und Monate wieder raus. Ich sehe eigentlich in Joshua Hartmann schon immer noch das größte Sprinttalent, weil er halt einfach so vielseitig ist und weil er auch von 100 bis 400 eine extrem große Breite hat. Owen Unser ist ja auch schon 200 Meter Meister geworden, aber Joshua Hartmann hat auch eine Sprintausdauer, die es ihm ja auch ermöglicht, über mehrere Runden sich immer auch zu steigern bei Meisterschaften. Und nach meinen Infos peilen, zuletzt haben sie auch den Doppelstart in Paris angepeilt, 100 und 200 Meter. Hat ja auch viele Wettkämpfe bestritten in der Diamond League. Also der, für mich ist er auch, wenn er jetzt in Anführungszeichen nur die 10.06 gelaufen ist, was ja seine Bestleistung ist, also auch eine super Zeit für einen 200-Meter-Sprinter über 100 Meter. ist er für mich langfristig eigentlich der, dem ich am meisten zutraue, vom Körper her. Was der Kopf macht, da sehe ich schon bei einem Owen Ansah, glaube ich, ein bisschen, ja, gerade eine größere Stabilität. Aber ich finde schon, dass die, also man sieht das ja auch, das ist ja kein Gehabe, wie die sich auch abseits der Bahn, wenn man mal so in Braunschweig rumläuft, das ist sehr nett, weil die dann die Siegerehrung neben dem Stadion machen, dann versammeln sich die Athleten da hinter der Bühne. Jeder Zuschauer kann dazukommen, schon mal ein paar Selfies knipsen. Also das ist nicht aufgesetzt, das ist wirklich ein Miteinander und von daher glaube ich schon, dass das in eine ganz gute Richtung geht, aber ja, es ist wirklich ein Bereich, in dem es extrem schwer ist, sich überhaupt noch zu steigern. Von daher glaube ich schon auch, der ein oder andere jetzt nachziehen wird, aber jetzt, dass er jetzt en masse die Leute plötzlich unter 10 Sekunden laufen, das brauchen wir ja nicht zu erwarten.
Tja, Noah Lyles hat noch nicht den Angstschweiß auf der Stirn.
Ich glaube, das hält sich in Grenzen, ja, aber das ist, es wird schon auch wahrgenommen, glaube ich. Also für Europa finde ich das schon sehr beachtlich.
Ja, nee, um Gottes Willen. Ich habe noch zwei Dinge, die wir zwingend besprechen müssen. Konstanze Klosterhalfen war ja nicht dabei, weil sie, glaube ich, wieder krank war, wenn ich es gesehen habe. Malaika Mihambo hat auch gefehlt. Gina Lückenkämper die 100 Meter gewonnen. Aber bemerkenswert fand ich natürlich Johannes den Speerwurf der Männer. Und da den vierten Platz, der es dann nur geworden ist. Okay, also er kann nicht ganz mit Julian Weber mithalten, Niklas Kaul, aber hat den dritten Platz um 10 Zentimeter versäumt.
Ja.
Er scheint gut drauf zu sein. Hattest du die Möglichkeit, mit ihm auch ein kleines bisschen zu sprechen in Richtung Olympia und vor allen Dingen auch in Richtung Leo Neugebauer, der, naja, der heuer schon, ich glaube, 300 Punkte mehr erreicht hat als Niklas Kaul?
Also erstmal fand ich es auch beachtlich, dass er noch einen weiteren Weltmeister geschlagen hat, nämlich Johannes Vetter, der ja wirklich mit großen Tränen dann davongezogen ist. Und ich glaube, das wäre von allen die große Geschichte des Wochenendes gewesen, wenn nicht Owen Ansah diese 100 Meter in Rekordzeit gelaufen wäre, dann wäre, glaube ich, schon die große Geschichte gewesen, dass Johannes Vetter im Grunde um seine Karriere bangt und eigentlich nicht mehr weiß, ob es nach diesem Jahr noch weitergeht und mit seinen Ellenbogen Schmerzen. Also jemand, der sich wirklich auf der Jagd nach diesem Weltrekord und diesen 98 oder 100 Metern wirklich, ja, die dann doch den es einfach ein bisschen übertrieben hat. Das ist meine Ferndiagnose, aber ich glaube, da würden jetzt auch nicht allzu viele widersprechen. Niklas Kaul hat einen sehr guten Eindruck gemacht, war nicht mit seinen knapp 75 oder nee, sogar tatsächlich 75 Metern war er noch gar nicht mal so zufrieden. Also man hat gemerkt, der Dritte, den wollte er eigentlich noch weiter setzen, der ist schon, der peilt tatsächlich die Marke an, die er auch in Doha damals erzielt hat, an diesem perfekten zweiten Tag mit 79 Metern, glaube ich. Das ist schon mal, glaube ich, für ihn die absolut erfreuliche Nachricht, dass diese Disziplin, auf die er ja absolut baut am zweiten Tag, mit um die er sein ganzes Können oder seine große Stärke aufbaut, nämlich dieser ganz starke zweite Tag, dass die gut laufen. Und ich war bei ihm so ein bisschen skeptisch am Anfang, weil, ja, das ist gerade der erste Tag, wenn du dann siehst, okay, 100 Meter, das sind dann teilweise bei 11, da kommt er teilweise bei 11,3 raus, dann macht er aber wieder eine Weitsprungbestleistung von 37, dann Hochsprung ist er wieder wackelig, weil er offenbar auch nach seiner Verletzung von Tokio da so ein bisschen so eine mentale Blockade hat. Jetzt wollte er in Braunschweig, glaube ich, eigentlich auch im Hochsprung antreten. Das hat er jetzt am Sonntag nicht, am Samstag war ja Hochsprung, das hat er dann doch nicht gemacht. Also es sind schon noch ein paar Fragezeichen da, aber man sieht schon auch, ich habe jetzt nicht mit ihm gesprochen, weil er nach 3 Versuchen in Braunschweig schon rausgegangen ist und dann nicht mehr verfügbar war, aber ich habe schon das Gefühl, dass er das, was ihn immer ausgezeichnet hat, nämlich zum Saisonhöhepunkt die Topform hinkriegen, dass er da auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg ist. Das hat ja auch Rom gezeigt. Auch wenn es jetzt nicht mit der Medaille gereicht hat, ist er ja eigentlich mit, glaube ich, einer seiner besten Punktzahlen überhaupt, muss ich gestehen, ich weiß gar nicht, Vierter oder Fünfter geworden.
Ich meine, Vierter war er, ja.
Vierter, also das ist schon sehr okay. Und bei ihm, im Gegensatz zu vielen anderen, leider auch aus Deutschland, ihm gelingt es halt immer auch, diese letzten Reserven noch freizulegen. Und wenn er jetzt im Speerwurf wieder das gut aussieht, im Stabhochsprung sieht es sehr gut aus, über die Hürden ist er auch in der Saison schon sehr stark gelaufen, hatte er in Rom das Pech, dass er auch mit den am Start ihn irgendwas gestört hat und er hätte ja sogar noch einen Wiederholungslauf kriegen können, aber hat dann darauf verzichtet, weil das zu viel Stress geworden wäre mit Diskus kurz danach. Also ich glaube schon, dass der Richtung, auf jeden Fall Richtung seiner Doha-Bestleistung gehen kann. Dieser Doha-Tag 2 war halt auch, man vergisst das bei ihm leicht, der war halt auch absolut perfekt. Also das zu reproduzieren ist auch nicht so ganz leicht, aber er ist jetzt auch nicht so weit weg davon. Und ich glaube schon, dass er da in diese Richtung knapp 8,7 gehen kann. Die große Frage wird sein, reicht das für die Medaillen? Ich glaube, es könnte, das ist natürlich, im Zehnkampf kann immer viel passieren. Ich glaube schon, dass es eigentlich nach Menschenermessen zu wenig wird, sein wird, knapp zu wenig sein wird, aber andererseits, ich meine, auch ein Leo Neugebauer, 8,69 im Paar zerquetschte, das ist eine irre Leistung, aber man muss natürlich jetzt schon mal gucken, der hat natürlich auch eine Saison hinter sich, die ist knackig, in der Halle den deutschen Siebenkampfrekord geknackt, dann schon, ich glaube, ja Ende März schon den ersten 8,7er gemacht, dann jetzt die College-Meisterschaften. Mich würde es überraschen, wenn er nochmal einen draufpackt in Paris. Weil ich glaube, also nochmal 8,9 wäre schon beachtlich. Man muss vielleicht fast sogar davon ausgehen, dass es eher in Anführungszeichen nur 8,8 werden. Wobei ich, also so stark wie er ist, vielleicht gleicht er das auch raus. Ich weiß, aber eigentlich ist es ja für ihn jetzt schon das Ende eines längeren Jahres und dann der mentale Druck, der sicherlich auf ihn einprasseln wird. Ich glaube, das wird der ganz, ganz große Faktor. Wie handelt er diese Erwartungshaltung? Weil er ist nun mal einer von ganz wenigen Gold- oder Medaillenkandidaten überhaupt im Deutschen Leichtathletikverband. Das hat auch der DLV-Sportdirektor Jörg Bügen in Braunschweig ganz klar gesagt. Wenn es 3 Medaillen werden, dann können sie schon extrem zufrieden sein. Sprich, Malaika, Julian Weber und er sind sicherlich die Kandidaten. Eine Jemisi Ogunleye kann das auch, aber die hat, ja, auch das wird eine große Kopffrage, ob sie da, wie sie da zurechtkommt in Paris, als jemand, der noch nicht so oft in dieser Situation war. Ja, und dann hängt es schon ganz schön viel von ihm ab. Und also vielleicht treffen sie sich am Ende auch in der Mitte. Aber ich denke schon, dass Niklas Kaul gar nicht so schlechte Chancen hat. Die große Frage wird halt sein, wie steckt er diese auch mentale Belastung beim Hochsprung weg, und dann ist es ja schon auch so, dass er jetzt ein paar Wettkämpfe hinter sich hat. Er hat natürlich schon auch eine gewisse Verletzungsgeschichte jetzt doch, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss ihm nicht bange sein. Und ja, da sehe ich sehe da fast jetzt schon eher ein paar Fragezeichen mehr hinter Malaika mehr haben, wo die jetzt nach Corona, ja, wenn man die deutschen Meisterschaften dann absagt, das ist eigentlich schon kein ganz so gutes Zeichen. Ich habe sie jetzt ja auch vor kurzem nochmal zum Interview getroffen. Ja, die Stimme ist schon noch ganz schön belegt. Also das scheint sie schon, dieser Corona-Infekt scheint sie schon noch ein bisschen beschäftigt zu haben. Und ich denke, es ist, in Paris wird sie auf jeden Fall starten, aber es geht natürlich jetzt doch wertvolle Trainingszeit in der unmittelbaren Vorbereitung verloren. Und auch da muss man schon, glaube ich, so ein ganz kleines Fragezeichen dahinter tupfen.
So lang ist es nicht mehr hin bis Paris, wenn man das mal überlegt. Eben. Ich habe nur hier von den Schweizer Kollegen, das gebe ich dir noch mit auf den Weg, auf Johannes erfahren in Wimbledon, dass Simon Ehammer wohl angeblich immer noch nicht weiß, ob er nur im Weitsprung startet oder ob er wirklich den Zehnkampf angehen soll. Offenbar rechnet er sich im Weitsprung bessere Chancen als im Zehnkampf auf eine Medaille, wo ich mir denke, okay, das ist sportlich, weil da kommen sicherlich 2 Kubaner und 2 US-Amerikaner, die potenziell stärker sind, aber was, und der Grieche natürlich, was weiß ich schon über den Weitsprung? Nichts weiß ich. Aber Johannes, deswegen
ja, das dich. Es ist eine enge Kiste, es ist spannend. Also im Zehnkampf kann natürlich immer noch ein bisschen mehr daneben gehen über 10 Disziplinen und 2 Tage. Andererseits ist es im Weitsprung, also es ist spannend tatsächlich. Ich hatte mich auch mit Simon Batz unterhalten, dem deutschen Meister im Weitsprung, 8,4 Meter, was wirklich sehr passabel ist für jemanden, der irgendwie mit 16 angefangen hat, so richtig erst mit Weitsprung. Übrigens auch in der Trainingsgruppe von Sebastian Bayer und Owen Anser. Und der hat auch gesagt, es ist vorne mit Mitoglou und der ist schon weit vorne weg, und dann jetzt muss ich peinlicherweise gestehen, Folani heißt, glaube ich, der italienische Nachwuchsweitspringer, der jetzt in Rom, die sich in Rom so ein klasse Duell geliefert haben. Die sind da bei 8,50, wirklich, das ist eine andere Liga, aber dann ist es dahinter schon, sind die um Finalplätze zumindest oder auch Bronze, ist es gar nicht so weit weg. Also da natürlich kann da immer noch irgendein Jamaikaner um die Ecke kommen, aber jetzt mal von den Vorleistungen her ist es wahrscheinlich richtig, dass er da schon seine Chancen hat. Aber ja, ich als Zehnkämpfer weißt du, wo mein Herz liegt.
Du als Zehnkämpfer, ich weiß immer noch nicht, wo dein Fußballherz liegt, aber darüber sprechen wir vielleicht beim nächsten Mal. Der große Johannes Knudl,
Top Secret. Chance.
Top Secret, Big Show 668, kurze Pause.
Hallo, Hallo, hier ist Jörn Reuss und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 668 geht weiter mit dem Radsport. Die Tour de France hat begonnen und am Start dabei war Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus Corbinian.
Servus, hallo.
Jetzt wissen wir natürlich von rasenden Tourreportern, Corbinian, dass die vielleicht ab und zu in irgendeinem Teamauto mitfahren dürfen, aber dass sie auf jeden Fall in diesem Konvoi mitfahren. Du hast dir gedacht, okay, Burschen, es geht auch anders. Wie, Corbinian, wie?
Ja, ich habe mir tatsächlich in den Kopf gesetzt und dachte, es ist eine ganz großartige Idee, die Tour de France mit dem Zug zu verfolgen und quasi die Etappen mit den Zügen zu durchqueren. Ja, das Besondere bei der Tour de France in dem Jahr ist ja, dass sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte in Italien gestartet ist. Und die Verbindungen, so sah es für mich aus, zwischen diesen Orten, wo die Tour de France eben in den ersten drei Etappen gestartet und geendet ist, das waren größere Städte weitestgehend und ja, es sah für mich plausibel aus. Ich habe die Verbindungen vorab auch gecheckt und ich habe es auf jeden Fall durchgezogen, aber es war nicht ganz so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Dabei sagt man gerade, in Italien ist das Bahnnetz deutlich besser als das in Deutschland, vor allen Dingen zu Zeiten einer Fußball-Europameisterschaft. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Ja, genau, das habe ich mir auch sagen lassen. Es ist nur so, auch in Italien gibt es Züge, die Verspätung haben. Und der Unterschied zum deutschen Bahnsystem in Italien ist, dass du ohne Reservierung in den meisten Zügen keinen Platz kriegst. Also kommst dann da gar nicht rein, also darfst gar nicht mitfahren. Und in Florenz war dann zum Beispiel das Problem, dass ich viele Züge gar nicht mehr bekommen hatte, weil ich das vorher nicht wusste. Und dann halt eine sehr eingeschränkte Möglichkeit oder nur noch Optionen hatte, überhaupt noch einen Zug zu kriegen. Und das hat das Ganze extrem verkompliziert. Und dann ist es so gewesen, bei der Ankunft in Rimini habe ich es nicht geschafft, die Fahrer im Ziel zu empfangen, wie mein Plan war, weil der Zug, in dem ich saß, einfach 2,5 Stunden Verspätung hatte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, okay, schade, aber ich bin dann einfach an den Strand von Rimini gegangen und habe dann von dort meinen Text geschrieben.
Soll nichts Schlimmeres passieren. So, es ist einiges passiert, Corbinian, gleich zu Beginn. Und eine spannende Geschichte, die man der Süddeutschen Zeit noch unbedingt nachlesen muss. Du warst die Geburtsstadt von Marco Pantani. Jedenfalls hast du dort mit den Eltern auch gesprochen und die sind mit der Gesamtsituation, wenn ich das so flapsig umschreiben darf, nicht einverstanden, nicht zufrieden. Warum?
Ja, genau. Also ich habe, es war wirklich ein Zufall, Paolo und Tonina Pantani getroffen in Cesenatico, der Stadt, in der Pantani gelebt hat, Marco Pantani, und in dem seine Familie bis heute lebt, seine Eltern, seine Nichte. Es gibt auch ein Marco Pantani Museum dort, es gibt eine Skulptur. Und das Interessante ist, dass die beiden von der Tour de France eingeladen wurden, also die Pantanis, und dann auf einer Bühne standen, wo mehrere Tour de France Funktionäre und Politiker, unter anderem der Bürgermeister von Cesenatico, eben gesprochen haben, zu Wort kamen, und die beiden standen auf dieser Bühne, bekamen eine Medaille überreicht, aber kamen eben nicht zu Wort. Ich habe mich einfach etwas gewundert, weil eigentlich waren die beiden ja die spannendsten Persönlichkeiten auf dieser Bühne. Und das Interessante war, dass man sie dann, also dass ich sie dann sprechen konnte unterhalb der Bühne, als diese kurze Veranstaltung vorbei war am Start von Cesenatico. Und die beiden haben schon sehr offen darüber gesprochen, dass sie, Marco Pantani ist ja vor 20 Jahren in einem Hotel in Rimini tot aufgefunden worden und offenbar durch eine Koks-Überdosis gestorben. Und die haben halt ganz offen darüber gesprochen, dass sie halt bis heute eigentlich noch nicht ihren Frieden haben mit der Situation und mit dem Tod ihres Sohnes, und sagen halt, dass er Opfer eines Systems ist, das gegen ihn war und das bis heute eigentlich nicht restlos aufgearbeitet wurde. Ja, das haben sie mir erzählt.
Ja, gut, muss man natürlich klar sagen, Pantani, ja, war Teil dieses Systems, aber das geht jetzt nicht in Richtung Verschwörungstheorie, oder? Das kann man dieser Tage auch so verstehen. Es ist ja eher so, dass halt dieses System damals, wie es war, da bist du vielleicht sogar noch zu jung dafür, um das live miterlebt zu haben, aber es hat halt einfach gefordert, dass jeder bis über die Grenzen des medizinisch Erlaubten hinausgeht.
Nee, also ich, dafür bin ich nicht zu jung. Ich habe das damals schon auch mitverfolgt und auch mit einer gewissen Schockiertheit. Ich war damals noch ein Kind, aber ich denke, man muss das natürlich einordnen, quasi diese Sätze von den beiden. Und natürlich hat Marco Pantani von diesem System auch extrem profitiert und er war ja auch Teil des Systems, wie du sagst. Also das ist schon richtig. Aber so wie die beiden empfinden es so, hat überhaupt gar nichts jetzt irgendwie mit meiner eigenen Meinung zu tun, sondern einfach nur die Wahrnehmung der beiden, wie ich sie erlebt habe. Die beiden haben das so empfunden, dass er da in einem System drin war, das nicht gesund war und er da mitmachen musste, sonst wäre er bei keiner Equipe quasi genommen worden. Und das kritisieren sie bis heute und das finde ich ist auch okay, dass sie das machen. Es gibt auch viele Marco Pantani-Fans bis heute, auch das habe ich in Cesenatico erlebt, die das ähnlich sehen. Und ja, es war eine Momentaufnahme und ich finde es für mich war es einfach nochmal eine interessante Perspektive auf diesen Sport, der ja Ende des Jahrtausends auch in Deutschland einen riesengroßen Hype erlebt hat und wo sich dann auch später herausgestellt hat, dass das alles halt irgendwie nicht so ganz korrekt abgelaufen ist oder überhaupt nicht korrekt abgelaufen ist. Und das darf man natürlich gerade im Radsport, aber generell im Sport halt einfach auch nicht ganz ausklammern.
Nein, wollen wir überhaupt nicht. Ich meine, ja, damals die ganzen Razzien, die es gegeben hat, unvergessen. Gerade bei Festina auch. So, jetzt, ich wusste ja, die Tour de France ist in Deutschland schon mal losgefahren. Sie sind in Dänemark, meine ich, haben sie schon mal begonnen. Ich war komplett überrascht, dass das erste Mal überhaupt war, dass das in Italien losgegangen ist. Und Pfeilgrad geht aber mit Tadej Pogacar jemand an den Start dieser Tour de France, der beim Giro d'Italia gefeiert wurde. Und zwar wirklich gefeiert wurde, zu Recht auch. Dann hat er so überlegen gewonnen, dass es schon fast langweilig war, wenn es nicht so faszinierend gewesen wäre. Ist Pogacar, haben die Italiener denn in deiner Wahrnehmung so die ersten Tage ein bisschen adoptiert oder sind ja dann doch die lokalpatriotischen Überlegungen größer gewesen?
Nee, also der Pogacar, so wie ich das jetzt erlebt habe in den Start- und Zielräumen und auch am Streckenrand von der Tour de France, der ist schon der große Star dieser Tour de France. Und das hat auch damit zu tun, dass er eben etwas schaffen kann, was. Und jetzt sind wir natürlich wieder bei Marco Pantani, was zuletzt Pantani gelungen ist, vor inzwischen 26 Jahren, eben dieses große, ich bezeichne es immer als das große Radsport-Double, also Tour de France und Giro d'Italia, der kann das wirklich schaffen. Und nach der gestrigen ersten großen Alpenetappe verdichten sich die Hinweise, dass er das tatsächlich hinkriegen könnte. Und das ist insofern schon was Besonderes und das hat man auch an den Fans in Italien gemerkt. Es gibt ja jetzt gerade nicht den italienischen Radsportler, der irgendwie annähernd einen Hype auslösen könnte wie Pantani. Also da fällt mir jetzt eigentlich erstmal so gar keiner ein. Es ist ja so, also noch vor ein paar Jahren in der Szene, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, da hieß es ja, also dieses Giro und Tour in einem Jahr zu gewinnen, das ist eigentlich gar nicht mehr möglich und dass das jetzt einer schafft, ist natürlich das Thema gewesen, also auch in diesen ersten Tagen in Italien, ja.
So, jetzt diese von dir angesprochene Alpenetappe über den Galibier, ich weiß gar nicht, ob ich überrascht war, dass Vingegaard zuerst mitgegangen ist und dann aber doch abreißen musste vor dem Gipfel. Aber mir, Corbinian, ich habe mir dann gedacht, okay, bei der Abfahrt bin ich mir eigentlich zu 92% sicher, dass Pogacar da seinen Vorsprung rausfahren wird, weil Vingegaard ja doch vor kurzem erst gestürzt ist und nicht alles riskieren wird. Hattest du dieses Gefühl auch?
Also ich Ich muss das, also als allererstes mal quasi vorwegschieben, dass ich es unglaublich finde, dass Vingegaard überhaupt an den Start geht, nach diesen Schreckensmeldungen Anfang April, nach seinem Sturz, was er sich alles gebrochen hat und dann noch die Lunge gequetscht hat. Man musste ja fast eher fragen, was hat er sich nicht verletzt, dass der überhaupt jetzt am Start ist und dann auch noch als einziger Pogacar am Berg Paroli bieten kann. Er hat ja am Berg letztlich dann nur 10 Sekunden verloren, auf diesen letzten 1000 Metern hinauf zum Galibier. Das ist unfassbar und das ist eigentlich fast übermenschlich. Also das ist ja unglaublich. Und in der Abfahrt denke ich schon, dass man dann gesehen hat, dass er Respekt hat und nicht, dass er vorher keinen Respekt hatte, aber jetzt eben vielleicht noch etwas mehr und noch nicht alles geben will und alles riskieren will, weil er sicherlich keine Lust hatte, nochmal zu stürzen. Und diese Abfahrt ist ja schon relativ wild vom Galibier runter. Da auf dieser Abfahrt ist auch schon mal jemand zu Tode gekommen. Das ist zwar schon sehr lange her, aber das ist so. Bei der Tour de France ist das passiert in den 30er Jahren, wenn ich mich recht entsinne. Und insofern, wenn man jetzt quasi in die Zukunft schaut, finde ich, dieser Tour, die ja noch wirklich lang geht, wird spannend zu sehen sein, ob Vingegaard hinten raus dann mehr Risiko geht. Also ich würde es fast prognostizieren, ja.
Aber was natürlich auch gerade bei dieser Alpenetappe sichtbar war, in diesem Jahr ist es wirklich so, dass Pogacar das bessere Team hat, oder?
Ja, also das Team von Pogacar ist, also alle Beobachter, ich beobachte diesen Sport ja als Journalist erst seit sehr kurzer Zeit, aber wenn man dann unterwegs ist, und das sind ja hunderte Journalisten auch vor Ort, die das verfolgen, und wenn man so ein bisschen hört, was die alle so erzählen, dann ist es auch von den Kollegen aus Frankreich, da spricht man davon, dass das das vielleicht beste Team ist in seiner Stärke und in der Qualität der einzelnen Fahrer, das es vielleicht bei der Tour de France hier gegeben hat. Und dann vielleicht auch noch mit einem neuen Radsportkönig an der Spitze.
So, ein neuer Name. Ich kannte ihn davor nicht. Binyam Girmay aus Eritrea, der eine Sprintetappe gewonnen hat, bei der Tour de France. Du hast auch ein ausführliches Stück über ihn geschrieben. Warum ist diese Geschichte so herausragend? Also ich habe auch gedacht, okay, jetzt überlege ich mal, dunkelhäutige Fahrer im Peloton sieht man eigentlich nicht so wahnsinnig oft. Eigentlich überhaupt nicht.
Absolut. Das war für mich eigentlich die Geschichte dieser ersten 3, 4, 5 Etappen bei der Tour de France, dass der Mann als erster Eritreer und als erster schwarzer Afrikaner ein Rennen bei der Tour de France gewinnt. Das gab es vorher noch nie. Und ich hatte tatsächlich schon vor Beginn der Tour de France mir das Fahrerfeld angeschaut und bin eben zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich nur 3 Fahrer aus dem afrikanischen Kontinent dabei sind, unter anderem eben er. Und ich fand das außergewöhnlich, dass er das geschafft hat. Und ich fand auch interessant, was er nach, also ich habe ihn ja in Turin, ich habe die Fahrer in Turin empfangen, da war mein Zug Gott sei Dank sehr pünktlich, weil es war auch relativ eng gestrickt, aber das hat funktioniert und ich konnte dann danach auch mit ihm sprechen und ich fand auch sehr spannend, was er danach eben gesagt hat. Also er hat halt erzählt, dass er sich wünschen würde, dass noch mehr Teams oder dass überhaupt Teams auf dem afrikanischen Kontinent nach Fahrern scouten und das ist dann ich hatte jetzt noch nicht die Gelegenheit, das tiefer irgendwie zu recherchieren, aber ich habe mich dann tatsächlich gefragt, okay, in der Leichtathletik sind ja Afrikaner mit die Besten, ja, also gerade in den Ausdauersportarten, und dann habe ich mich schon gefragt und frage es mich bis jetzt, warum scouten die europäischen Top-Radteams eigentlich nicht in Afrika, also da müsste eigentlich vieles zu holen sein. Und das hat er eben auch angesprochen nach dem Rennen in Turin. Ja,
ja gut, ich meine, die Voraussetzungen für Läufer sind wahrscheinlich in Kenia besser als für Radfahrer. Mit der ganzen Logistik, mit Material. Aber natürlich der Gedanke, dass man es schon relativ früh vielleicht versucht, Leute zu finden. Wie auch immer das funktioniert, der liegt nahe. Tja, wie geht's weiter mit der Tour? Was glaubst du? Was ist mit der Primoz Roglic? Das ist meine letzte Frage, die ich, glaube ich, stellen möchte, weil das Team Red Bull war ja nicht ganz happy, nachdem er da 21 Sekunden zurückgefallen ist.
Genau, das war ja schon bei der zweiten Etappe. Ja, genau. Und dann hat er auf der dritten Etappe, nee, auf der vierten Etappe gestern, hat er dann nochmal, konnte er halt Pogacar und Vingegaard am Berg nicht folgen. Ja, ich habe ihn jetzt öfter erlebt und auch das Team Bora etwas genauer einfach begleitet jetzt in der vergangenen Woche. Ich war bei der Teamvorstellung in Salzburg, was ja wirklich ein sehr schillerndes Event war und wo Bora oder Red Bull Bora Hansgrohe mit Ralf Denk und Rolf Aldag an der Spitze auch sehr optimistisch und zuversichtlich und mit großen Ankündigungen in diese für diese Tour quasi aufgetreten sind. Und der Roglic war dort natürlich auch dabei als Teamkapitän und er wirkte für mich in diesem ganzen Setting da im Hangar 7 am Salzburger Flughafen, es ist jetzt eine Woche her, aber da wirkte er für mich fast etwas erschlagen von dem, der verdient einen Haufen Kohle dort. Es ist schon okay, dass man Forderungen stellt, aber er wirkte für mich fast ein bisschen überfordert mit dieser Aussage von den Teamchefs, dass sie eigentlich dem Team zutrauen, dass sie die Tour de France gewinnen, also das gelbe Trikot. Und mit Beginn der Tour, wenn man vor dem Teambus von Bora sich aufgehalten hat und so ein bisschen beobachtet hat und mit den Leuten gesprochen hat, dann wirkten die sehr angespannt von Beginn an eigentlich. Und Roglic hat meistens versucht, irgendwie möglichst schnell irgendwie Richtung Start dann auch zu kommen und jetzt nicht ständig irgendwelche Fragen beantworten zu müssen. Und die gestrige Etappe hinauf zum Galibier hat halt einfach gezeigt, dass Roglic oder Evenepoel schon mit die Besten sind, aber um den Gesamtsieg würde ich, also Stand jetzt von den ersten Eindrücken, glaube ich, haben sie nicht wirklich eine Chance. Also Podium ist drin, aber da vorne ist letztlich wahrscheinlich nur Vingegaard möglicherweise irgendwann in der Lage, tatsächlich das zu kontern. Ja, so sehe ich das jetzt, Stand jetzt.
Ach, du bist der Experte, aber ich würde auch sagen, wenn beide stürzen, hat jemand eine Chance, aber wenn nur einer stürzt, dann gewinnt halt der andere. Also ein dritter Platz, man fährt um einen dritten Platz. Gut, Corbinian, ich danke dir herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 668, Sportradio 360.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
Ja, und wie angekündigt, wollen wir diese Woche schon auch über den großen Teich schauen. Also wir schauen über den großen Teich gemeinsam. Sepp Dumitru, der NBA-Chefkoch, ist nicht dort, aber ich freue mich dennoch, dass Sepp ein paar Minuten Zeit hat, um mit uns über NBA Free Agency, aber auch über den oder die Draft zu sprechen. Hi Sepp.
Hi.
Ich weiß, das ist ein Thema, das die Basketball-Afficionados mehr aufregt, als dass es sie bewegt. Aber meine Frage ist schon, Sepp, auch an dich, und du bist ja ein Basketball-Experte und Afficionado. Was haben sich die Lakers mit Bronny James da eingehandelt? Weniger finanziell als vielmehr mit dem ganzen Drum und Dran. Ist er überhaupt gut genug, dass er in der NBA spielt? Muss er in die Farm League? Wie sind da die kurzfristigen Prognosen?
Er ist definitiv gut genug, um in der NBA zu spielen. Ich denke, das steht außer Frage. Wie gut er performen wird, das muss sich zeigen. Also die Meinungen gehen auseinander. Vor einem Jahr ungefähr, da galt er als klarer Erstrunden-Pick. Dann hat er nicht so performt, war auch krank, ne, außer Gefecht, diese Sache mit dem Herzfehler. Also da ist auch einiges passiert. Jetzt aber zu behaupten, der Typ hätte nichts auf dem Kasten und ist nur aufgrund der Vitamin B-Geschichten hier, Beziehung zum Dad, Beziehung zu Clutch, Beziehung zu den Leuten, die, so sagt man, bei den Lakers den Ton angeben hinter den Kulissen. Das ist schon ein bisschen überzogen, denn ich sag mal so, wenn er nichts drauf hätte, dann wäre er nicht hier. Die Möglichkeit, sich in den Kader zu spielen, die hat er, aber es ist jetzt hier keine Garantie, nur weil sein Name James ist, dass er jetzt A, im Kader geführt wird, B, dass er dann, 10, 15, 20 Minuten pro Spiel sieht. Also das muss er sich schon erkämpfen. Klar hat er Vorteile gegenüber anderen Second-Round-Picks aufgrund seiner Beziehung und der Tatsache, dass sein Dad einer der besten Spieler aller Zeiten ist. Aber es ist jetzt mitnichten so, dass wie die ganzen Hater da jetzt so tun, als hätte der gar nichts drauf. Wir werden sehen, wie viel kann er beitragen in der modernen NBA als Guard, der jetzt nicht unbedingt seine allergrößten Stärken im Shooting hat, auch als On-Ball-Creator jetzt nicht unbedingt der gewiefteste, aber deswegen auch 55. Pick und nicht irgendwo in der ersten Runde. Wenn er viel mehr auf dem Kasten gehabt hätte, dann hätten sicherlich andere Teams zugeschlagen. Aber es ist auch so, dass Rich Paul, der Agent von LeBron James, der Agent von Bronny James, der Mann, der ziemlich viele Spieler bei den Lakers unter seinen Fittichen hat, dass der auch klar gemacht hat, lasst mal die Finger von ihm. Wer auch immer da sich vielleicht Hoffnung gemacht hatte, dass LeBron James als Free Agent dann zu dem Team kommt, dem wurde klipp und klar gemacht, Bronny geht zu den Lakers. Und es war ja irgendwo auch absehbar. Ne? LeBron James hat jetzt zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere 2-3 Jährchen vor dem Karriereende, weil irgendwann wird das auch für ihn zu Ende sein. Sicherlich keinen Bock mehr, jetzt in eine andere Stadt zu ziehen. Die Familie lebt dort. Bronny James ist dort zur Schule gegangen, College auch. Also das ist einfach die Fortsetzung dieser Familiengeschichte. Und das ist, glaube ich, by design. Wie vieles im Leben von LeBron James, zusammen mit seinem Agenten, seinem Freund aus Kindheitstagen und dementsprechend keine allzu große Überraschung. Jetzt da einfach nur blind zu haten, ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Also wer skeptisch ist, dem sei das gegönnt, aber mal ein bisschen die Schäfchen im Trockenen halten und mal abwarten, wie der tatsächlich sich macht. Wir werden sehen, ne? Summer League wird er spielen, dann vielleicht übers Training Camp, dann sich in den Kader spielen und ich sag mal so, Bronny James im Kader oder Bronny James nicht im Kader wird jetzt nicht den Ausschlag geben über Titel oder Nicht-Titel bei den Los Angeles Lakers.
Wie viel Ausschlag? Es sind zwei deutsche Spieler gedraftet worden, Tristan da Silva und Ariel Hugh-Porte, die ich beide natürlich nicht kenne. Ich weiß nicht, wie gut du sie kennst. Welches Potenzial, wenn du sie kennst, welches Potenzial haben sie? Sonst gehen wir gleich eins weiter.
Nee, haben schon Potenzial. Also Ariel, wie gesagt, Second-Round-Pick, ja, ganz zum Ende des Drafts gezogen worden von den New York Knicks als Project, aber körperlich, athletisch passt er auf jeden Fall in die NBA rein. Im Idealfall ist das so einer dieser Rim-Running Defender-Prototypen, einer, der Blöcke stellt vorne, abrollt, über Ringniveau abschließt, ans offensive Brett geht, also die Maloche dank der Athletik und der Power. Das ist ein sehr beweglicher Typ. In Transition ist er sehr, sehr gut. Also im Fast Break, da nutzt er seine Athletikvorteile und hinten in der Verteidigung dasselbe. Also Ringschutz, Defense, die Zone so ein bisschen patrouillieren. Ich sag mal so, Isaiah Hartenstein haben viele im New York Knicks Trikot gesehen. Der hat sich den The Bag, wie die Amis haben, hat er sich regelrecht erarbeitet, verdient. Oklahoma City hat ihm die Kohle gegeben. Das war absehbar, dass Isaiah richtig abcasht. Im besten Falle bringt Ariel irgendwann in ein paar Jährchen, wenn er sich etabliert hat, so ungefähr ein Großteil von dem, was Isaiah gebracht hat. Ne? Dasselbe Hustle-Game, Rebounding, ans Brett gehen und so weiter. Was Ariel nicht hat, was Isaiah richtig gut kann, ist so das Spielgefühl, Midranger, ein bisschen diese Hand-off-Action und sowas. Da ist Ariel überfordert, deswegen auch nur Second-Round-Pick, aber er hat definitiv Vorteile, sich in die NBA zu spielen, vor allem, wenn bei den New York Knicks auf den großen Positionen nicht mehr viel passiert. Sie haben nur Mitchell Robinson, sie haben Precious Achiuwa. Also Ariel hat da durchaus Chancen, sich über kurz oder lang in den Kader zu spielen und dann als Ersatzspieler beizutragen. Ersatzspieler, Stichwort auch für Tristan da Silva, also auch das ist keiner, der jetzt da irgendwie in Richtung All-Star-Game mal eines Tages gehen wird, nicht so talentiert wie ein Franz Wagner, aber ist jemand, der perfekt gebaut ist für die NBA, ja, ist vielleicht ein bisschen körperlich, sag ich mal, ein bisschen schmaler unterwegs, also da muss er ein paar Muskeln drauflegen, das hat er aber auch auf dem College schon geschafft, also ich glaube mehr als 10 Kilo Muskelmasse zugelegt und kann den Dreier treffen, kann vor allem aus dem Catch and Shoot, also drauf warten, dass jetzt ein Franz oder ein Paolo Banchero in Orlando was kreieren und der wartet dann auf der schwachen Seite und kriegt den Ball, drückt den Dreier ab. In der Verteidigung, da muss er zeigen, dass er mithalten kann. Aber ich sag mal so, bei Jamal Mosley in Orlando, wer nicht verteidigt, der bekommt eh keine Spielzeit. Und Tristan hat auch selbst schon gesagt, er ist sich darüber im Klaren, dass er da reinkommt und dass er sich das verdienen muss. Ich glaube, ein guter Rollenspieler, ein guter Rotationsspieler, vielleicht 8., 9., 10. Mann, ja, mit ein bisschen Luft nach oben. Wie gesagt, wird kein Star, aber das muss er ja auch nicht. Ne? Die Orlando Magic haben ja noch einen anderen Deutschen, der auch niemals ein Star werden wird, aber der definitiv mehr als super beiträgt zu dem, was Orlando da geschafft hat in Moritz Wagner. Also im besten Fall Tristan auch einer der Typen, die dann eben Orlando helfen können, den nächsten Schritt zu nehmen. Und am Ende des Tages wird dort eh fast alles davon abhängen, ja, wie gut wird ein Franz, wie gut wird ein Paolo Banchero und diese Roleplayer dann. Wenn die beitragen können, dann kann Orlando seinen Weg fortsetzen. Nicht vergessen, das ist ein sehr, sehr junges Team. Das hat overachieved in der letzten Saison. Jetzt kommt der schwere Teil, jetzt muss das bestätigt werden. Vielleicht mit ein bisschen noch einem Schritt nach oben, vielleicht Platz 4, Platz 3 im Osten, das sind so die Ambitionen. Und Tristan hat da definitiv Chancen, sich da festzuspielen in der Rotation. Aber es ist jetzt auch nichts, wird ihm jetzt nichts geschenkt, nur weil er jetzt gedraftet wurde.
Tja, die deutschen NBA-Touristen werden Florida fluten und dann rauf nach Orlando fahren.
Mickey Mouse und Orlando Magic, yes.
Genau, so. Isaiah Hartenstein, du hast ihn erwähnt, 87 Millionen bekommt er von Oklahoma City, good for him, sei ihm gegönnt. Macht er Oklahoma City auch besser?
Ja, also Oklahoma City vor allem in puncto Rebounding absolut katastrophal unterwegs gewesen in der vergangenen Saison und Isaiah Hartenstein einer der besten Rebounder in der ganzen NBA Period und allein damit kommt er rein und schließt dann eine ganz, ganz klare Lücke. Oklahoma City war auch ohne Isaiah ein richtig gutes Team, Number One im Besten, zumindest was die Setzliste anbelangt. Noch zu jung in den Playoffs, da sind auch die meisten Protagonisten noch ziemlich am Anfang ihrer Karriere, mussten sich erstmal die Arschtritte auf gut Deutsch abholen auf der Playoff-Bühne. Aber Isaiah kommt da rein, schließt eine ganz, ganz wichtige Lücke und Line-Up-Flexibilität. Die können jetzt mit Double Big spielen, mit Chet Holmgren, mit Isaiah, einer an den Brettern, der andere ein bisschen Stretch. Isaiah kann, wie er das auch in New York getan hat, kann den Block setzen und dann abrollen. Chet kann dasselbe tun und dann poppen. Dann hast du als Point Guard, wenn du Shea Gildas Alexander bist, gleich zwei Optionen. Der eine große geht zum Richtung Brett, der andere geht hinter die Dreierlinie. Du kannst selber, also Shea sowieso einer der besten Midrange-Spieler der ganzen NBA. Also OKC hat seinen Angriff damit diversifiziert und ich glaube, Isaiah passt da wirklich wie Arsch auf Eimer und Oklahoma City kann diesen Weg fortsetzen. Ja? Schaffen sie es wieder Erster zu werden, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, glaube ich. Es geht eher dann in Richtung Playoffs und wie man da diese minimalen Schwächen, die dann letzten Endes zum Ausscheiden führen, wie man die kaschiert und da ist mit Isaiah Hartenstein die eine große Lücke. Also viel besser kannst du das in der Free Agency, kannst du das nicht schließen.
So, jetzt haben die Philadelphia 76ers, wenn ich das richtig sehe, sich mal schnell verschlankt für knapp 215 Millionen Dollar committed über 4 bzw. 5 Jahre mit Tyrese Maxey. Okay, der ist dort geblieben. Und ja. dann ist Paul George dazugekommen, Sepp. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals willens und getemptet war, auf den Paul George Bandwagon aufzuspringen. Der ist jetzt 34 Jahre alt. Was kann man von ihm noch erwarten?
Ich glaube dasselbe, was Paul George immer schon gebracht hat, Jens. Paul George hat keine Schwäche. Also das ist der eigentlich perfekte, prototypische NBA-Wing-Spieler, der ohne Probleme erste, zweite, dritte Option sein kann. Nur als erste Option vielleicht ein bisschen überfordert, vor allem mit 34. Aber das muss er in Philly auch nicht sein. Ja? Also da kann er locker die dritte geben und ist nach wie vor derjenige, der dann alle Lücken stopft. Dem kannst du den Ball geben, da läuft das Pick and Roll 10, 15, 20 Mal hintereinander, wenn es sein muss. Also perfekt am Ball, perfekt mit dem Dribbling, perfekt im Pull-Up-Game, kann sich seinen eigenen Wurf kreieren, kann für andere vorbereiten, kann mit anderen Stars zusammenspielen, hat das schon seine gesamte Karriere gezeigt. Also im Grunde genommen haben die Philadelphia 76ers Tobias Harris, der in Anführungszeichen dritte Star. Tobias Harris war nie ein Star. Ja? Also Paul George ist einer der Elite-NBA-Spieler. Top 15, Top 20, je nachdem, was man da jetzt anwenden will. Selbst mit 34 noch. Einer der besten Wing-Verteidiger. Kann switchen von der 1 bis zur 4. Wie gesagt, Tobias Harris durch Paul George zu ersetzen und dann Andre Drummond sich noch geholt, Kelly Oubre behalten, Eric Gordon geholt. Also die 76ers haben mit dem Capspace, das sie haben, definitiv massiv aufgestockt und sind jetzt einer der größten, vielleicht der größte Herausforderer, zumindest auf dem Papier, der Boston Celtics. Natürlich bleiben dieselben Fragezeichen. Ja, Joel Embiid, verletzungsanfällig, Paul George ist jetzt auch nicht der robusteste Typ auf diesem Planeten. Aber wenn diese drei gesund bleiben, Maxi, George, Embiid, das ist schon eine sehr, 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 sehr starke Big Three für ein Team, das vor der Verletzung von Joel Embiid, nicht vergessen, einer der Top-Favoriten im Osten war. Ja, jetzt ist natürlich Boston eine Stufe, glaube ich, über allen anderen Teams in der NBA, nicht nur aufgrund des Titels, sondern aufgrund der Nachhaltigkeit, ein Jahr älter, ein Jahr besser mit der Championship. Also die müssen erst entthront werden. Also das ist schon nach wie vor das Team to beat. Aber ich glaube, wenn ein Team im Osten das schaffen kann, dann sind es diese neuen 76ers oder deine New York Knicks mit der Verstärkung, dem nächsten Villanova-Guy, Mikal Bridges.
Das sind in der Tat meine, das würde ich nie so sagen. Aber ich habe irgendwie, es ist eine ganz komische Beziehung, die ich zu den Knicks habe.
Eine leichte Affinität,
ja, sagen wir mal. Leichte Affinität.
Ich würde, love, hate.
Ich würde halt gerne sehen, dass die zumindest für ein Jahr wieder gut werden. So, weil ich aber sehen möchte, dass sie im nächsten Jahr noch besser sind und ich bin mir nicht sicher, ob Klay Thompson da hilft, aber das wirst du mir gleich sagen. Sind die Dallas Mavericks vor 3-4 Jahren, Klay Thompson war nicht available natürlich, weil die Warriors ihn nicht hätten gehen lassen. Jetzt lassen sie ihn gehen, wahrscheinlich aus gutem Grund. Trey hat 50 Millionen für 3 Jahre bekommen. Was bringt er noch auf den Tisch?
Ja gut, einer der, ja, sagen wir wie es ist, 2-3 besten Shooter aller Zeiten in der Geschichte dieses Sports. Und wer selber mal gespielt hat, der weiß am allerbesten, ja, je älter man wird, desto mehr geht die Athletik flöten, merkt man an seiner Verteidigungsarbeit, die ist längst nicht mehr auf dem Niveau, auf dem sie in seinen besten Tagen war, aber der Wurf geht zuletzt, der Wurf geht immer zuletzt und allein durch seine Gefahr, die er ausstrahlt, den Derrick Jones Jr., in der Offensive durch einen Klay Thompson zu ersetzen, das ist natürlich ein massives Upgrade, egal was man von Klay Thompson jetzt halten mag oder wie sehr er abgebaut hat gegenüber seinen besten Tagen. Nicht vergessen, was der Typ für Verletzungen durchgemacht hat. Und allein die Gefahr, die er ausstrahlt, die wird natürlich ganz andere Möglichkeiten eröffnen jetzt für einen Luka Doncic oder für einen Kyrie Irving mit dem Ball in der Hand. Defensiv vermutlich nicht auf dem Derrick Jones Jr. Niveau, aber ich denke insgesamt ist es trotzdem ein Upgrade. Also wenn ich mir auswählen könnte, selbst in diesem Alter, einen Klay Thompson im Team zu haben oder einen Derrick Jones Jr. im Team zu haben, für eine Mannschaft, die wie gesagt um die Meisterschaft mitspielen will, dann gehe ich definitiv auf Klay. Vor allem, und das hat man, glaube ich, in den Finals gemerkt, ja, als die Boston Celtics diese Corner-Dreier weggenommen haben, die Dallas so stark gemacht hat während des gesamten Playoff-Runs und gleichzeitig das Rim-Running, also die zwei besten Passoptionen für Doncic und für Irving, da war Schluss mit dieser explosiven Mavs-Offensive. Ich glaube, die haben sich jetzt da noch mehr drauf fokussiert und haben mit Klay Thompson sich eben einen der besten Shooter aller Zeiten geholt ins Team. Das kann diese Offensive nur besser machen. Und defensiv, da wird es ohnehin dann nicht nur auf Klay Thompson ankommen, sondern ich glaube, die Defense hat gezeigt in der zweiten Saisonhälfte unter Jason Kidd mit den Zugängen, die man da geholt hat, PJ Washington, Daniel Gafford, die Verbesserung von Derek Lively, ja, dem Rookie, der fantastisch performt hat. Also Dallas kann da schon drauf aufbauen und schaffen sie es wieder in die Finals? Das muss die nächste Saison zeigen. Der Westen ist natürlich um einiges besser geworden, gerade an der Spitze, ja. Die Oklahoma City älter besser. Aber Dallas hat mit Sicherheit ähnlich gute Chancen, da jetzt wieder hinzukommen. Und Klay hilft ihnen. Auch wenn er, wie gesagt, also jetzt nicht von Splash Brother Klay Thompson ausgehen, diesen Standard, den wird er wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Ist in die Jahre gekommen, viele, viele Verletzungen, aber ist trotzdem, wie gesagt, ein Upgrade für Dallas, vor allem gegenüber Derrick Jones. Und sie haben ja nicht nur Klay Thompson geholt, sondern sie haben sich auch sonst richtig gut verstärkt. Ja. Najee Marshall geholt, der auch helfen kann auf dem Flügel als Verteidiger und so weiter. Ist jetzt auch kein Elite-Typ, aber Dallas, wie alle anderen Teams, ohnehin nur so gut, wie die Topstars das zeigen können. Und diese Zugänge, die ihnen dann punktuell helfen können. Ich denke, das ist schon eine Riesenbox, die da abgecheckt wurde. Elite-Shooter, Klay Thompson, das ist der erste Name, den man finden würde. Also, ich finde es gut für Dallas.
Dann, I'll let you go on this one. Gibt es da noch irgendeine große Personalie, wo man noch nicht weiß, wo er hingeht? Oder sind die großen Brocken alle aus dem Weg geräumt?
Die großen Brocken sind eigentlich aus dem Weg geräumt. DeMar DeRozan ist so der größte Name, der noch übrig geblieben ist. Der hat schon angekündigt, in Chicago wird er nicht bleiben. Zach LaVine in Chicago hat auch keine Zukunft. Ich denke, wenn das auseinandergerissen wird, dann ist auch Nikola Vucevic bald auf Trade-Block. Die werden dann alle getradet werden. Wie gesagt, DeRozan ist Free Agent, kann unterschreiben, wo er will. Ein anderer Name, den man sicherlich sich noch vormerken sollte oder auf den man auf Acht geben sollte, Lauri Markkanen in Utah. Der hat Vertrag, also der kann jetzt nicht wohin wechseln, wo er möchte, aber es gibt genügend Teams, die interessiert sind. Utah ist auf einem massiven Rebuild-Trip und Lauri Markkanen ist, sag ich mal, sein Wert wird nie höher sein als jetzt. Also wenn Danny Ainge, der Präsident und General Manager, da jetzt richtig schön abcashen möchte, dann tradet er Lauri für junge Spieler, Draftpicks etc. Und dann wird sich irgendein Team, vielleicht die Warriors, die im Gespräch sind, vielleicht San Antonio ist im Gespräch, also da gibt's schon Interessenten. Das ist wahrscheinlich der Name, den man noch auf dem Schirm haben sollte. Ansonsten Miles Bridges, der kontroverse Typ aus Charlotte, da gibt's auch scheinbar Interessenten. Die Clippers sollen dran sein, um Paul George zu ersetzen. Aber ja, wie gesagt, also wenn DeMar DeRozan und Lauri Markkanen so die größten Namen sind auf dem Markt, dann ist klar, das meiste ist schon in trockenen Tüchern. Da wird nicht mehr allzu viel passieren.
Dann machen wir hier einen Haken dran an das NBA-Segment, yes, machen eine kurze Pause und machen dann weiter in der Big Show 668 mit Tennis.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Herrschaften, die Big Show 668 und neben mir steht hier in Wimbledon. Wir schauen über Wimbledon drüber, Benjamin Ibrahim Zadeh. In welcher Funktion, Benny, wir haben schon ein bisschen gesprochen, bist du hier? Darfst du, ist das relaxender, wenn du als Experte hier bist?
Ja, ich bin als Experte für Prime hier. Prime überträgt Wimbledon dieses Jahr zum ersten Mal exklusiv in Deutschland und mit einem Auge verfolge ich trotzdem natürlich die Matches von Stan Wawrinka, was mein anderer Part-Time-Job ist und woher ein bisschen relaxter als normal, sagen wir mal so.
Ich würde mit dir gerne ein bisschen auf die jüngeren Fachkräfte schauen im Tennis im Moment und da vielleicht eine Analogie ziehen zum Fußball, wo wir heute auch schon off-air ein bisschen gesprochen haben über Lamine Yamal, der 16 Jahre alt ist. Es hat ja auch Zeichen gegeben im Profi-Tennis, Michael Chang, der mit 16 Jahren, glaube ich, die French Open gewonnen hat. Boris Becker ist mit 17 Wimbledon-Sieger geworden. Wäre sowas im Tennis überhaupt noch möglich, in so jungen Jahren solche riesigen Erfolge zu fahren?
Das ist eine gute Frage, weil wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Aussage treffe, wird mich irgendwann irgendwo einer einholen.
Nächstes Jahr gewinnt hier Wimbledon 14.
Genau. So, aber prinzipiell ist zu sagen, dass das Spiel deutlich physischer geworden ist. Das heißt, die Ausbildung der jungen Athleten dauert einen Tick länger. Gerade beim Männerbereich, bei den Frauen ist es vielleicht einen Tick früher durch die biologische Entwicklung, aber im Männerbereich sieht man immer mehr, dass es vielleicht so Richtung 20, Anfang 20 dann zu dem Zeitpunkt kommt, wo dann auch die ganz großen Titel fallen können.
Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr in München geplaudert und da hat mein besonderes Interesse Holger Rune gegolten, den du kennst, seit er sehr, sehr jung ist. Da war er gerade davor im Finale von Monte Carlo und ich dachte mir, okay, das geht jetzt stetig bergauf. Es ist irgendwie stetig nicht bergauf gegangen, vielleicht sogar ein kleines bisschen bergab. Schaust du dir den Holger noch gerne an? Hast du Kontakt? Wo liegt denn im Moment der Hund begraben bei ihm?
Ja, da bin ich nicht nah genug dran, um wirklich zu sagen, wo die Stellschrauben sind. Natürlich schaut man sich seine Spieler, die man von so früh kennt, immer auch an. Aber dazu gehört auch ein Stefanos Tsitsipas, eine Coco Gauff, Lorenzo Musetti und wie sie da alle heißen. Nichtsdestotrotz würde ich den Holger trotzdem in diesen Bereich zählen, der jungen Generation, die in der Lage sind, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und nicht jede Entwicklung geht immer nur nach oben, sondern manchmal gibt es auch ein Plateau, auf dem man sich befindet und dann einfach auch den nächsten Schritt zu machen.
Ein junger Spieler, der mir sehr gut gefällt, aber du bist der Experte, ist Jakub Menzik aus der Tschechischen Republik, bei dem ich aber ein bisschen Sorge habe. Der nimmt sich im jungen Alter schon viele Auszeiten, hat öfter mal seinen Arm einbandagiert. Wie gefällt dir der Menzik?
Ja, super. Also da hast du ein gutes Auge. Erstmal so, glaube ich, für die Öffentlichkeit in Doha. Mhm.
Gegen Rublev gewonnen.
Genau. Aufmerksam geworden, aber ein sehr, sehr talentierter Spieler, leider gestern hier knapp verloren. Gegen Bublik, wenn ich es richtig im Kopf habe, 2-0 Sätze gehabt. Ja. Aber das ist definitiv ein Spieler, den man auch in diesem Bereich zählen muss. Ich finde sowieso, dass wir da jetzt einige Spieler haben mit Ben Shelton, Menzik. Ganz vorne die zwei sind auch noch echt jung, also mit Yannick und mit Carlos. Also da kommt die neue Generation und ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass diese Entwicklung der Jungen abgeschlossen ist und dass sie die großen drei, vier mittlerweile abgelöst haben. Was nicht heißt, dass nicht immer noch mal ein Titel auch für Novak fallen kann, aber die Jungs vorne sind angekommen.
Würdest du Dino Brismic auch noch in diese Gruppe mitnehmen oder hat der gerade andere Probleme? Weil im Vergleich zu Menzik ist der halt jetzt über 100 und Menzik ist relativ deutlich unter 100 in der Weltrangliste.
Ja, bei Brismic, der hat Domi hat letztes Jahr gegen den Match gespielt in Mauthausen beim Challenger im Viertelfinale und da nahm Match zum Domi gesagt, es war ein richtig gutes Match. Es waren schwierige Bedingungen mit Licht, Schatten, scheiß Bälle und so weiter, aber es war tennismäßig ein richtig gutes Match. Und auch Dino kenne ich auch noch über meine Funktion damals von Champseed bei Muratoglu. Da hatten wir ihn als ganz junger Kerl und er war schon damals ein unglaublich guter Wettkämpfer. Er war damals nur für ein paar Wochen bei uns. Danach ist er zu Ivan Ljubicic gegangen und er hat ihn unter seine Fittiche genommen. Aber der hat am Ende letzten Jahres relativ viele Sachen gewechselt. Schläger, Management, Trainer, hat dann ein super Match gespielt gegen Novak in Australien und dann es ist so ein bisschen hängen geblieben, aber das gehört dazu. Es geht nicht immer nur in eine Richtung. Auch den werden wir früher oder später ganz vorne sehen.
Lass uns hierher kommen. Es haben mehrere Spieler schon gesagt, dass nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den letzten Jahren, die Bälle gehen unheimlich auf. Es ist eigentlich ein langsames Spiel auf Rasen geworden. Und dennoch denke ich mir, wenn du ein bestimmter Spielertyp bist, der die Bälle flach spielt, das ist dann noch was anderes. Also es können hier auch Typen gut spielen, vielleicht nicht das Turnier gewinnen, die woanders Probleme haben. Die Belege sind ja ähnlicher geworden, aber sind sie schon so ähnlich, dass sie austauschbar sind?
Nein, das finde ich nicht. Also es ist trotzdem Rasentennis. Es geht auch viel um die Bewegung. Wenn du jetzt mal den Ball außen vor lässt, über die Bälle gibt es ja genug Diskussionen. Aber wie bewege ich mich auf Sand? Wie natürlich ist da mein Ablauf? Wie komme ich aus den Ecken wieder raus? Und Wimbledon ist immer gut für eine Sensation. Und ich glaube auch, dass wir dieses Jahr eine gute Chance haben, die ein oder andere Sensation in der zweiten Woche
bei wem? Bei wem mehr als bei den Frauen? Die untere Tableauhälfte mit Sabalenka, Rückzug. Wondruschowa sagt, okay, die war obere Tableauhälfte, aber gerade bei den Frauen unten mit Azarenka auch raus, ist alles möglich.
Ja, vieles möglich, aber auch du hast heute gesehen, Péricard, der junge Franzose, Korda geschlagen, vielleicht jetzt für den Insider nicht so unbedingt ein Wunder, weil der wirklich gestört serviert, aber das trotzdem, der Junge hat sich jetzt auch innerhalb von den letzten 6 Wochen von 140, 150 auf 55, 60, weiß nicht genau, was er steht, aber runtergespielt mit seinem Sieg in Lyon und so weiter. Also das ist immer wieder möglich. Ja? Also die Jungs, die da hinten dran kommen, die haben die Qualität und wenn es dann mal zusammenpasst, dann kann auch ein Sprung mal in die zweite Woche passieren.
Ja, Péricard ist als Lucky Loser reingekommen und Korda fand ich hat sehr gut gespielt im Queen's Club. Ist natürlich eine schwierige Auslosung für beide gewesen und der hat sich dann durchgesetzt. Du hast Coco Gauff erwähnt. Ich finde es fantastisch für das Frauentennis, dass Goff im vergangenen Jahr die US Open gewonnen hat. Ich fände es auch noch wichtig, dass Naomi Osaka wieder annähernd zu der Stärke kommt, wieder vor. Meine dritte Kandidatin wäre, ich sage auch, wenn Emma Raducanu wieder einigermaßen an die Weltspitze rankommt, würde das dem Frauentennis nur gut tun. Liege ich da mit diesen Thesen richtig?
Ja, da liegst du gut. Prinzipiell tut es natürlich immer gut, wenn die Zuschauer sich auch mit Leuten identifizieren können. Und das haben natürlich diese drei schon geschafft, indem sie in der Vergangenheit große Erfolge gefeiert haben und somit auch eine gewisse Fanbase aufgebaut haben. Naomi Osaka wahrscheinlich eine der, man hört ihr zu, wenn es um Frauensport, da gehe ich allgemeiner als Tennis gehe, da hört man hin, wenn sie was zu sagen hat. Emma Raducanu ist natürlich sehr schnell sehr hoch gekommen, hat dann natürlich ihre Schwierigkeiten gehabt, das zu halten, weil sie plötzlich die Gejagte war. Und Coco hat man vielleicht so ein bisschen gesagt, oh ja, wann kommt das endlich, aber man darf nicht vergessen, wie jung die Coco ist. Ja. Und da haben wir schon ein paar Spielerinnen, die auch Farbe bekennen und auch ein Statement setzen können, auch außerhalb vom Tennis und von weißen Linien. Und ich glaube, das tut jeder Sportart gut.
Aus technischer Sicht, kann man die Vorhand von Coco Gauff noch retten oder wird sie mit der über ihre ganze Karriere geplagt sein?
Ja, ich sag mal, wenn du in dem jungen Alter schon ein Grand Slam Turnier gewonnen hast,
dann
kann es nicht so schlecht sein. Ja, also es geht darum, wie du dein Spiel auf deinen Gegner bekommst und ob da jetzt was technisch besser oder schlechter ist, das ist oft Kosmetik. Ja, kriegst du den Ball, kriegst du die Situation gelöst, ja oder nein? Ich würde dir die Gegenfrage stellen, Medvedev.
Günter Pressing, wenn man ja sagt, die beste Technik hat der den Ball oft übers Netz spielt. Öfter.
So, und kann er jede Situation lösen, ja oder nein? kannst
die
du
meisten kann
ja, so, und er findet einen Weg, Nummer 1 der Welt zu werden und Grand Slams zu gewinnen. Und deswegen ist Technik in Anführungszeichen immer zu setzen. Es gibt sicherlich, wenn du die Augen zumachst, ein Ideal von Roger Federer, wo du denkst, okay, ja, so muss es aussehen. Aber so muss es nicht für jeden aussehen, sondern die Spieler müssen in der Lage sein, die Lösung zu finden. Und das musst du als Trainer so bauen, dass dein Spieler das schaffen kann.
Abschließende Frage, Benny. Deutschland gegen Spanien. Du bist ein Fußballexperte, ein Connoisseur, möchte ich sagen. Wie ist das Gefühl?
Gemischt. Ich hoffe,
weil du Spanien-Fan bist,
ja,
eigentlich.
Ich bin unglaublich. Also man muss es ja wirklich sagen. Ich hoffe, dass die Systeme so ein bisschen aufeinander prallen und dass es sich da so ein bisschen entspannt, sage ich mal. Nichtsdestotrotz habe ich die ein oder andere Lücke und Chance auch von den Gegnern der deutschen Mannschaft gesehen und da habe ich bei den Spaniern so die Vermutung, dass sie das gut ausnutzen können. Ich hoffe trotzdem für das Sommermärchen 2024, dass Deutschland weiterkommt.
Boris Becker würde sagen, Hashtag Word. Danke, Benny, ja. Kurze Pause.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
So, Big Show 668, eine herrliche Runde hier. Michael Kohlmann, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund, Klaus Bellstedt vom Spiegel und Hannes Herrmann von Sky, der keine Ahnung hat, was er hier eigentlich... Also, du weißt, was du hier tust, aber du weißt nicht, wo du zu Gast bist. Big Show, Sportradio 360.
Spontane Nummer, so
ja,
ist es.
Muss so sein. Michael, und denkt bitte alle drüber nach, aber ich habe mir angesichts der völlig unverdienten Niederlage der Österreicher gestern gedacht, spontan brauche ich, gibt es in deiner Erinnerung, Michael, ihr dürft auch nachdenken, aber ein Tennismatch, wo er sagt, der eigentlich schlechtere Spieler, mir fällt eines ein, aber der eigentlich, es gibt einen unverdienten Sieger gegeben.
Oh, ist immer schwierig. Ich finde, es ist immer schwierig.
Oder im Tennis ein super gerechter Sport?
Nee, was heißt super gerechter Sport? Aber es wird mit Sicherheit irgendwo mal Matches gegeben haben, aber fallen mir jetzt nicht viele ein. Ich hätte jetzt so gerade im Kopf relativ frischen Doppel Kravitz-Pütz in Paris, die verloren haben gegen
Pavic
und Arevalo, wo ich das Gefühl hatte und draußen das gesamte Match gesehen habe, dass sie besser waren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie sogar mehr Punkte gemacht haben, aber das Match verloren haben. Aber ansonsten ist Tennis mit Sicherheit eine Sportart, weil du musst die letzten Punkte machen, du musst das Match beenden. So, das ist dann immer noch mal was anderes als Fußball, wo du vielleicht ein blödes Tor kriegst und dann 90 Minuten auf ein Tor spielst. Also ich glaube, dass Fußball und Tennis da das nicht so her, also nicht so zu vergleichen ist.
Klaus, hast du irgendwas?
Nee, so ein paar Ansätze vielleicht. Ja, also erinnere dich bitte an das Spiel von Niemeyer gegen Swiatek von vor 2 Jahren, glaube ich, US Open. Haben wir es nicht auch zusammengeschaut auf dem Louis Armstrong?
Ja, wir haben's gemeinsam
und geschaut. Da war sie echt gut dabei und hat, glaube ich, auch einen Satz gewonnen oder sowas. Und wir dachten, also ich weiß es wirklich noch wie gestern.
Ich glaube, es war sogar mit Break vorne.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir, das fließt alles für sie und läuft. Und dann hat sie es irgendwie dann noch, nicht, dass sie es dann nicht doch vielleicht verdient hätte oder nicht verdient, wie auch immer. Aber da dachte ich mir, meine Güte, es wäre irgendwie zu schön, um wahr zu sein gewesen. Und es war dann nicht unverdient, dass sie verloren hat, das nicht. Aber es war, ja, ich hätte es ihr da so sehr, sehr gegönnt. So.
Hannes?
Also, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. So richtig ist mir kein Match eingefallen, aber mich würde schon mal interessieren, wie ihr das seht. Tennis ist, finde ich, schon ein sehr gerechter Sport, aber es gibt durchaus immer mal wieder Matches, wo am Ende ein Spieler gewinnt, aber der andere Spieler insgesamt mehr Punkte gemacht hat. Ich glaube, das war sogar zuletzt French Open Halbfinale Sinner gegen Alcaraz der Fall. Da ist Alcaraz ins Finale eingezogen, aber Sinner hat übers Match gesehen 3 Punkte mehr gemacht. Ist das gerecht oder nicht?
Also, ja, okay, kommen wir gleich dazu, machen wir gleich. Meint das Spiel, das mir einfällt, das mich immer noch schmerzt, 5 Jahre später, ist natürlich das Finale hier, Djokovic gegen Federer, wo, um es mal in amerikanischen Wahlterms auszudrücken, Federer der Popular Vote gewonnen hat und aber Djokovic halt die Swing States. Und dann am Ende immer da war in den Tiebreaks. Großartig, ich habe tagelang nachgedacht über diese Analogie. Ja, aber so ist es. Michael, ist doch das, was du sagst. Oder du musst dann da sein, wenn der Satz und das Match entschieden wird. Also,
wenn ich jetzt gerade nochmal überlege, was war Becker Muster in, war er nicht in Monte Carlo? War das nicht auch irgendwie mit Matchbällen?
Ja, ja.
Also, ich glaube, dass es da mit Sicherheit, wenn man drüber nachdenkt, gibt es viele Matches, wo einer mit Matchbällen vielleicht noch verloren hat und dann auch mal vielleicht in einer Situation ein bisschen unglücklich gelaufen ist. So.
Vielleicht auch Zverev Team, sorry.
Zverev Team in US Open Finale, ne, da fand ich auch, war er eigentlich ziemlich lange viel besser, hat es nicht nach Hause gebracht. So. Aber genau, und dann ist halt im Tennis ist nur die Frage, du musst das Match ja auch beenden. So. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist die Frage, bist du dann besser, also gefühlt manchmal der bessere Spieler, aber im Tennis musst du halt den letzten Punkt machen und dann
ist übrigens eine schöne Analogie zum Baseball, oder? Du musst im Baseball das letzte Out machen oder du als Heimmannschaft schaffst es dann einen Walk-Off zu machen. Also.
Die Baseball-Fans werden wissen, wovon wir sprechen.
Also wir beide auf jeden Fall.
Ich habe keine Ahnung.
Jetzt haben wir heute gerade gehört und das Turnier hat ja gerade erst begonnen, aber Andy Murray wird jetzt auch Mix-Doppelspiel mit Emma Raducanu. Klaus, ist es nicht schon ein bisschen anstrengend, dieser Abschied auf Raten, oder ist Andy Murray, hat er nichts von seinem Ikonenstatus verloren für dich?
Ja, ich glaube, man muss es ein bisschen differenzieren. Wir als Deutsche /Österreicher, die wir hier sitzen am Tisch, und das, was hier in England los ist und London, wenn man das... Ich hab's auch heute Morgen gedacht, meine Güte, dass diese ganze Andy-Geschichte und sowas ist so groß, das Thema, aber er ist eben hier ein mehr als Local Hero, sondern irgendwie die ganze Insel ist verrückt nach ihm und er hat ja Unglaubliches geleistet und ist einer der Big Three, in Klammern der vierte davon, also Big Four. Also insofern habe ich schon Verständnis für den Hype, der hier gerade vonstatten geht. Ich freue mich total, dass er spielt. So, Sascha Zverev hat ja gestern in der PK gesagt, das würde ihn nicht wundern. Lass uns mal abwarten, was 2025 passiert. Er glaubt noch nicht so ganz, dass es wirklich das Ende ist. Ja, da hat er, glaube ich, nicht ganz Unrecht. Also immer wieder gibt es diese kurzfristigen... Aber der Typ ist ja auch süchtig nach Tennis, Andy Murray. Also der und das Loslassen, das wissen wir ja auch von vielen anderen, die so an der Schwelle sind. Stichwort Nadal oder auch Federer, wie sich das auch immer hingezogen hat. Djokovic, Wawrinka. Ja, genau. Also es ist ein langer Prozess und die Briten feiern ihn, solange er hier irgendwie auf Krücken reinkommt, hätte ich fast gesagt. Und ich finde es irgendwie auch schön. Für meine Begriffe ist es ein bisschen zu viel, aber es ist nur geschmacklich.
Du hast heute am Nachmittag eine spannende Aufgabe. Apropos Wawrinka, zu kommentieren gegen Monfils, Altherren-Duell, mit viel vor Hans Leis wahrscheinlich. Und hast aber gestern schon Oshea Aliassime gegen Kokkinakis kommentiert. Irgendwie ein Generationen-Clash. Und mir sind in Paris aufgefallen, das Tempo ist halt schon höher. Michael, sagt dann gern bitte auch was dazu. Da war ich zuerst bei Tsitsipas und dann habe ich mir Dimitrov angeschaut. Ich glaube, wir haben jetzt ganz kurz darüber gesprochen. Und das Tempo, das Tsitsipas gespielt hat, war viel, viel höher als das von Dimitrov. Aber natürlich kommen da noch andere Dinge dazu.
Ja, ja, also ich freue mich enorm auf das Match heute Nachmittag. Wawrinka gegen Monfils, das ist ein Duell der Showmaster. Das sind ja Elder Statesmen im Tennis, dass die so lange noch spielen. Auch momentan relativ fit zu sein scheinen, ist ein ganz hohes Gut. Ich will eins noch sagen zum Thema Andy Murray und zu dieser Begeisterung hier, weil man das ja schon auch mitkriegt und das Thema ist überall. Ich finde das richtig gut, dass das hier auch so ein Thema ist und dass er hoffentlich einen schönen Abschluss im Doppel bekommt. Denn ich erinnere daran, dass Roger Federer zum Beispiel das hier nicht bekommen hat. Niemand wusste, dass es zu Ende war, als er vor 3 Jahren im Viertelfinale gegen Hurkacz 0-6 seinen letzten Satz von Wimbledon verliert. Und das ist was ich persönlich schade finde. Bei Nadal kann man auch drüber diskutieren. Weiß er, wann es vorbei ist? Weiß er, wann er sich verabschieden muss? Das wirkt schon ein bisschen so. Aber bei Federer hätte ich mir gewünscht, dass es einen Moment gegeben hätte, in dem er gewusst hätte, so, das ist hier jetzt der letzte Tanz in Wimbledon. Und ich denke, bei Andy Murray könnte es dieses Jahr eben so sein. Und dann genießt er das auch nochmal. Und solche Momente, finde ich, sind im Tennis und insbesondere hier auf der Anlage einfach wunderschön und machen den Sport auch aus.
Zum Glück, Hannes, der Arbeitgeber, der dich hierher gebracht hat und dir großes Geld bezahlt hat, hat er, glaube ich, eine Dokumentation über den wirklichen Abschied von Federer dann im Moment im Programm. Ist es bei Prime?
Bei Prime ist diese Dokumentation über Roger Federer. Ja. Über Vertragsinhalte kann ich mich natürlich nicht äußern.
Wäre aber spannend. Ja. Ja, also mal so nebenbei. Ja, so, jetzt haben wir natürlich, wie gesagt, das Turnier ist jung. Wir haben gestern Sascha gesehen. War er so gut? War die Vorhand so gut, Michael? War Kabayes bei ihm ja genau der Gegner, den er eigentlich gerne hat, unter allen Bedingungen hier auf Rasen? Ich fand schon stark.
Ja, ich glaube, das wäre auch bei offenem Dach genauso gewesen. Also insofern, ich glaube, dass jetzt, ob das Halle oder ob das Dach zu war oder nicht, hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Ich glaube, dass Kabayes bei ihm ein angenehmer Auftaktgegner war für ihn. Er hat das sehr, sehr konzentriert und ja, auch mit Freude wirkte es, also runtergespielt, hat unglaublich gut serviert, hat, glaube ich, die ersten 2 Sätze pro Aufschlagspiel, glaube ich, nur mal einen Ballwechsel immer spielen müssen, sonst hat er fast nur freie Punkte bekommen und hat das ziemlich offensiv versucht zu gestalten, viel offensiver, als das in den Jahren zuvor auch immer mal in den ersten Runden gemacht hat. Das fand ich eigentlich sehr positiv, also hat wirklich auch versucht, mal in den Platz reinzugehen, mal vorzugehen, offensiver zu spielen, gerade mit der Vorhand, wie du sagst. Und insofern war das eine runde Geschichte. Ich würde jetzt nur sagen, dass Kabayes bei Jena jetzt noch nicht der Maßstab ist. Also ich glaube, dass die nächste Runde gegen Marcos Giron, das wird schon eine Aufgabe sein, wo man sehen kann, wo er steht, ne? Wie gut er wirklich da ist, weil Marcos Giron hat in Halle mit den Siegen gegen Rublev und Berrettini gezeigt, dass er auf Rasen definitiv gut spielen kann.
Hat Stufe, glaube ich, auch mal geschlagen in Halle vor 2
genau.
Jahren
oder so. Ja. Also das ist mit Sicherheit die erste Hürde, so, aber er wirkt, finde ich, äußerst entspannt. Also das Interview danach hat nochmal so gezeigt, dass er unglaublich entspannt, auch die Box sieht für mich viel positiver, viel aktiver aus. Also insofern sieht das bisher, kann man nur sagen, sehr, sehr gut aus.
Es fängt gerade zu regnen an hier, was insofern schlecht ist, weil wir unter offenem Dach sitzen. Bist du schon, Michael, auf den Jack Draper Bandwagon aufgesprungen oder müssen wir uns alle mal ein bisschen beruhigen? Weil gestern wäre er fast gegen Ümer rausgegangen.
Ja, ich glaube, generell ist Jack Draper ein unglaublich guter Spieler, auch ein sehr, sehr guter Rasenspieler. Ich glaube, dass es für den auch eine neue Sache ist, hier diesen Druck zu spüren von der ganzen Nation. Jetzt, wo Andy Murray, Center Court, generell auf den großen Plätzen, Murray spielt nicht, jetzt hat er Alcaraz geschlagen, jetzt hat er eine unglaubliche Vorbereitung gespielt. Das muss er jetzt dann über Best of 5 dann auch mal hier in 2 Wochen zeigen. Also ich glaube, dass das mit Sicherheit eine sehr, sehr schwierige Auslosung wäre für Sascha, wenn es dann zu einer dritten Runde kommen würde. Aber ich würde immer noch Sascha als Favoriten da sehen und auch glauben, dass er gegen diese Hürde auch nehmen würde.
Ja, Das Turnier ist jung, etwas älter schon, und damit schließen wir die heutige Show. Ist die Fußball-Europameisterschaft. Mit Klaus haben wir davor schon, aber die Tipps haben wir noch nicht eingeholt. Wir haben jetzt das Viertelfinale ohne Österreich, aber sonst sind alle Großen dabei. Belgien vielleicht. Möchte ich noch mit reinnehmen. Hannes, fangen wir mit dir an. Du kommentierst ja auch für Sky sehr, sehr viel Fußball. Wer wird denn diesen Schalter, von dem keiner weiß, wo er ist, aber wer wird diesen Schalter finden und umlegen, denkst du, von den Nationen, die jetzt vielleicht, bis jetzt vielleicht, ich würde gar nicht sagen enttäuscht haben, aber wo siehst du noch Potenzial?
Ja, Potenzial haben natürlich etliche Teams, die bislang unterperformt haben und bei denen man sich das tatsächlich fragt. Natürlich haben die Franzosen noch Möglichkeiten, sich zu steigern. Die haben im Turnierverlauf 3 Tore erzielt, 2 davon Eigentore, 1 Elfmeter. Also das ist Wahnsinn für das Personal, was da rumläuft. Und bei England ist es nicht großartig anders. Aber vielleicht ist ja dieser Jude Bellingham-Moment, dieses Megator in der letzten Sekunde, um sich in die Verlängerung zu retten, dann auch, ja, So ein Tor mit Signalwirkung, aber so wie sie bislang gespielt haben, wirkt's wirklich echt schwach. Wer mich überzeugt hat, waren die Holländer zuletzt, Spanien und Deutschland natürlich auch. Es ist sehr, sehr offen, aber ich denke, Spanien ist zu favorisieren.
Das reißt mir jetzt das Herz raus, dieses Bellingham, du hast es beschrieben, das war gestern, Christoph Baumgartner hat alles richtig gemacht bei diesem Kopfball. Wie kann der türkische Torwart diesen Ball halten?
Das wäre der Baumgartner-Moment.
Das wäre der Baumgartner-Moment. Ich konnte nicht schlafen heute Nacht.
Ja, aber der, wenn ich das noch also mit kleiner Fußballexpertise nur sagen darf, oder aus der Beobachtung, diese Parade.
Das Werder Bremen-Fan.
Ja, ja, die Parade war ja irgendwie eine Folge der war so in dieser Bewegung drin, der hat es einfach so gut antizipiert, diesen Kopfball, dass er, das war ja so ein fließender, also diese Szene, da gehören beide dazu.
Ja, ja.
Der Kopfball und die Parade, weil das, also ich fand das gerade, es war wirklich safe of the tournament. Ich habe natürlich auch mit dir mitgefiebert und den Österreichern fand es schade. Aber es war eine großartige Parade, muss man sagen.
Natürlich.
Und ansonsten, mein Tipp ist ganz klar, natürlich Spanien. Und ich freue mich schon wieder auf die junge Mannschaft, wie die Deutschland zerlegen wird.
Ich glaube nicht, dass sie zerlegen werden, aber
ich glaube ja. Gegen die schwerfälligen Innenverteidiger.
Glaubst du? Michael, du als Dortmunder?
Was? Ich setze mal die Deutschlandbrille auf.
Moment. Zuerst muss ich dich fragen, würdest du akzeptieren, dass Marcel Sabitzer mit dieser Frisur, die er gestern getragen hat, auch für Dortmund einläuft? Das ist schwierig,
aber Marcel Sabitzer hat mich generell überzeugt bei der EM. Also das muss ich schon sagen.
Ja, auch bei Dortmund.
Auch bei Dortmund. Also der hat, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Also muss ich ehrlicherweise sagen, also bei Bayern fand ich ihn nicht so überzeugend, aber jetzt die Zeit bei Dortmund, muss ich sagen, also hat er deutlich an Achtung von mir auf jeden Fall hat er sich da gesteigert, ja.
Und du setzt aber die deutsche Brille
auf? Ja, absolut. Nicht nur im Tennis, sondern auch im Fußball. Und ich glaube, dass mit der Stimmung, also das muss ich schon sagen, das hat die Mannschaft irgendwo, beziehungsweise Sandro Wagner und Julian Nagelsmann, das haben die beiden hinkriegt, dass eine gewisse Euphorie für den Fußball doch wieder entfacht ist. Ich hätte es vor der EM niemals geglaubt, dass Fanzonen so voll sind,
ja, okay.
Und dass da so viele Menschen auf die Straße gehen, sich das Trikot anziehen, das Trikot ist ausverkauft, hätte ich Geld drauf gesetzt, dass das nicht passiert. Und das finde ich zeigt, dass Großveranstaltungen schon etwas auslösen können, ne? Und dass auch irgendwie, sag mal, die Deutschen sich auch für Sportveranstaltungen wieder begeistern können, auch das junge Publikum, weil ich fand, die Fanzonen sind voll mit jungen Leuten. Und ich würde es ihnen wünschen, dass es noch 1-2 Runden weitergeht.
Erinnert dich vor 2 Jahren, dass wir diese European Games in München haben? Ich meine, bei der Olympiapark natürlich, als München ist man schon klar im Vorteil, wenn man da lebt. Du setzt noch an, so etwas.
Ja, ich habe die ganze Zeit im Kopf, was wäre mit den Ösis, wenn sie mal ein großes Turnier in dieser Besetzung mit diesem Trainer und dann mit Xaver Schlager und David Alaba spielen würden. Diese Frage muss man sich ja mal stellen, ne?
Ja, man hat es gestern einfach gesehen, wir haben keine Alternativen. Ja, du kannst niemanden reinbringen. Nautovic war schlecht gestern, aber du hast keine Alternative zu ihm, weil Kalajdzic, von dem ich sowieso nicht so viel halte, ist natürlich auch wieder verletzt. Wir haben kein Tempo. Und natürlich wäre es mit Alaba besser gelaufen, mit Schlager. Sicherer. Dann kriegen wir dieses depperte erste Tor nicht.
Ja.
Kommt nicht schlafen.
Ja, das kann ich verstehen.
Ja. Big Show 600, was haben wir? 68, das war's. Danke, Mann.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!